Auf Sendung läuft. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder der Enquete-Kommission, darf Sie ganz herzlich begrüßen zur 25. Sitzung der Enquete-Kommission berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt, die erneut als Webkonferenz durchgeführt wird. Und das heutige Anhörungsthema ist das wichtige Thema der Finanzierung der Weiterbildung. Wir haben heute unter Tagesordnungspunkt 1 drei externe Sachverständige zugeschaltet, und zwar zum einen Herrn Thomas Friedrich, Bereichsleiter Produktentwicklung und Förderinstrumente der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Zum zweiten Herrn Dr. Andreas Ogrinz, Geschäftsführer Bildung, Innovation, Nachhaltigkeit beim Bundesarbeitgeberverband der Chemie in Wiesbaden. Und zum dritten Professor Dr. Gerhard Bosch vom Institut für Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg. Sie haben als Vorlagen zur heutigen Anhörung eine ganze Reihe von Dokumenten erhalten. Zum einen den Leitfragenkatalog der Fraktionen als Kommissionsdrucksache 19/2898, dann den Policybrief der Bertelsmann Stiftung in Gütersloh mit dem Titel Stiefkind Weiterbildung, wo der Staat seine Bürger vernachlässigt aus 2019. Das ist die Drucksache 19/2899. Dann haben wir eine Stellungnahme der Vertreter der Bundesländer internationalen Weiterbildungsstrategie vorliegen, und zwar ein Positionspapier des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales aus dem Land Nordrhein-Westfalen, die Kommissionsdrucksache 19/2800. Dann haben wir eine Stellungnahme nebst Handlungsempfehlungen von Herrn Dr. Ogrinz als Kommissionsdrucksache 19/2801a und 101b vorliegen und schließlich Handlungsempfehlungen von Herrn Friedrich als Kommissionsdrucksache 19/2802a. Wir erwarten noch eine Stellungnahme des BMBF und auch ein Papier von Professor Bosch, das angekündigt ist. Wir haben folgendes Verfahren vereinbart in der Obleuterunde. Zum einen hat jeder Gast die Möglichkeit für einen 10-minütigen Input. Dafür werden wir dann 30 Minuten in Anspruch nehmen. Dann haben wir eine erste Fraktionsrunde in der bewährten Form. Das heißt, je Fraktion 10 Minuten, also Frage und Antwort. Das wird dann 60 Minuten in Anspruch nehmen und dann wird Gelegenheit sein, auch wie üblich in einer zweiten Fraktionsrunde, dann je nachdem, wie sich die Zeit bis dahin entwickelt hat, dann nach Zeitablauf etwas verkürzt eine zweite Fraktionsrunde anzuschließen. Sind Sie mit diesem Verfahren einverstanden? Das sehe ich. Dann würden wir gleich mit dem ersten Beitrag beginnen, und zwar zunächst von Ihnen, Herrn Friedrich. Ich darf Sie noch mal kurz vorstellen. Herr Friedrich ist gelernter Industriekaufmann und hat in Tübingen BWL studiert. Er war dann von 1997 bis 2006 in unterschiedlichen Führungsfunktionen bei der Arbeitsagentur Nürnberg, später dann beim Jobcenter in Nürnberg beschäftigt. 2007 wechselte Herr Friedrich in die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit und leitete unter anderem den Bereich Produktentwicklung, Langzeitarbeitslosigkeit. Seit 2014 ist Thomas Friedrich Bereichsleiter Produktentwicklung, Förderung. Sein Verantwortungsbereich umfasst dabei die Konzeption von Förderinstrumenten der aktiven Arbeitsmarktpolitik für Arbeitsagenturen und Jobcenter. Und aktuell bilden auch die Weiterentwicklungen der beruflichen Bildung im Strukturwandel und die Umsetzungsbegleitung der neuen Förderinstrumente zur sozialen Teilhabe am Arbeitsmarkt die Schwerpunkte seiner Tätigkeit. Herr Friedrich, soweit ich sehe, tragen Sie heute ohne Präsentation vor. Ich darf Ihnen zunächst das Wort geben für Ihren 10-minütigen Input und würde dann weitergehen zu Herrn Ogrinz und ihn dann auch nochmal separat vorstellen. Aber zunächst haben Sie das Wort, Herr Friedrich. Bitte sehr.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Kaufmann. Vorab, ich habe eine einseitige Präsentation zugeleitet. Ich könnte die auch direkt von hier zuspielen. Ich probiere das mal, ob das funktioniert, ob man die sehen kann. Ist die sichtbar?
Ja, die ist sichtbar.
Ja, die ist sichtbar. Okay. Mhm. Okay, zunächst mal herzliche Grüße aus Nürnberg, und ich möchte mich in meinem Impuls vor allem auf die berufliche Weiterbildung im Verantwortungsbereich der Bundesagentur für Arbeit konzentrieren. Also auch auf die Gesetzbücher des SGB II und SGB III. Ich werde auch einen Links- und Rechtsblick machen, aber das liegt ja vor allem in unserem Kompetenzbereich. Wir haben ja bei uns im Bereich der Bundesagentur für Arbeit zwei große Zielgruppen, die Arbeitslosen, Arbeitssuchenden als eine Zielgruppe und auf der anderen Seite die Beschäftigten. Für beide Zielgruppen werde ich jeweils eine These formulieren, die ich dann im Folgenden jeweils begründe. Und schließen möchte ich mit Empfehlungen, die auch im Vorhinein schon versandt worden sind. Ich beginne mal mit der Perspektive der Arbeitslosen bzw. Arbeitssuchenden. Folgende These: Im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind in den letzten Jahren ausreichend Finanzmittel für die berufliche Weiterbildung vorhanden. Diese Kontinuität wird sich aus heutiger Sicht, auch aus der geschäftspolitischen Perspektive der BA, auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Erfolgskritisch sehe ich eher andere Faktoren. Und diese These trifft auch, allerdings mit gewissen Einschränkungen, auf die Grundsicherung zu. Diese These werde ich jetzt im Folgenden begründen. Sie sehen auf der Folie die Ausgaben der BA für die berufliche Weiterbildung nach den Gesetzbüchern SGB III und SGB II aus den letzten Jahren. Daran wird deutlich, aus den größeren grauen Balken zunächst mal sehen Sie die Ausgaben für die Arbeitslosenversicherung, also im Rechtskreis der Arbeitsagenturen, Gesetzbuch SGB III, dass die Kosten oder die Ausgaben in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen sind. Wir haben in 2019 Ausgabensteigerungen gegenüber 2015, das ist der erste Balken, den Sie sehen, von ca. 38%. Und für 2020, das ist der letzte kleinere Balken, sehen Sie, dass wir Zahlen jetzt bis August vorliegen haben. Nach unseren Prognosen können wir sagen, dass trotz des Corona-Schocks hier kein erheblicher Trend stattfinden wird, sodass wir auch in 2020 gegenüber 2019 eine Steigerung haben werden oder vermuten. Der Aufwärtstrend spiegelt zum einen wider, dass wir erhebliche Änderungen im gesetzlichen Rahmen haben mit dem Qualifizierungschancengesetz zum 1.1.2019, zum anderen aber auch, dass die BA parallel zu diesen gesetzlichen Entwicklungen auch geschäftspolitisch erhebliche Anpassungen und Priorisierungen vorgenommen hat, die stark in Richtung Stärkung der beruflichen Weiterbildung gehen. Die berufliche Weiterbildung, nur für Sie zum Kontext, in der BA konkurriert ja möglicherweise mit anderen arbeitsmarktpolitischen Förderkonstellationen. Wenn man sich vorstellt, dass ein Berater vor der Situation steht, einen Geringqualifizierten weiterzuentwickeln, könnte er zum einen sagen, ja, das Ziel muss sein, möglichst schnell den Menschen wieder in Arbeit zu bringen, wenn er geringqualifiziert ist, also eine weitere Helfertätigkeit. Aber er kann auch sagen, er versucht, ihn zu überzeugen, zu motivieren und auch zu finanzieren, eine abschlussorientierte Weiterbildung, die ihn dann perspektivisch in eine andere berufliche Perspektive führt. Und genau diesen Ansatz, diesen zweiten Ansatz, verfolgen wir schon seit einigen Jahren in der BA, was sich auch neben den Rahmenbedingungen, die ich angesprochen habe, auf der Gesetzgeberseite ausgewirkt hat. Für den Bereich der steuerfinanzierten Grundsicherung sehen Sie in der Grafik diesen niedrigeren Balken, den etwas helleren. Und da sieht die Entwicklung weniger eindeutig aus. Hier kann man eher von einer Stagnation der Ausgaben sprechen. Der unmittelbare Vergleich der Balken gibt zwar einen Trend an. Das ist schon deutlich, dass wir in der Grundsicherung weniger Geld für berufliche Weiterbildung ausgeben als im Bereich der Arbeitslosenversicherung. Aber man muss folgende Dinge berücksichtigen. Zum einen sind das hier nur Zahlen von den gemeinsamen Einrichtungen. Wir haben ja auch ungefähr 25% Anteile zugelassener kommunaler Träger, die das in Alleinverantwortung machen. Dafür liegen uns keine Zahlen vor. Und auf den ersten Blick könnte es also so aussehen, dass wir im Bereich der Grundsicherung strukturell eher unterfinanziert sind. Und das war immer wieder auch eine Diskussion, die wir in den letzten Jahren hatten. Es lohnt sich in meiner Ansicht nach aber ein zweiter Blick. Strukturell unterfinanziert, würde ich sagen, ist eine Grundsicherung dann, wenn nicht alle Menschen, die an einer beruflichen Weiterbildung interessiert sind und auch dafür geeignet sind, diese nicht machen können. Also wenn da eine Gruppe ausgeschlossen werden soll. Vieles spricht aber dafür, dass übrigens mit beiden Rechtskreisen wir aktuelle Situation haben, dass jeder, der die Motivation hat, eine berufliche Weiterbildung zu machen, insbesondere auch abschlussorientiert, und der dafür auch geeignet ist, dass dafür auch die finanziellen Mittel ausreichen, um diese Weiterbildung zu finanzieren. Wenn hier im Bereich der beruflichen Weiterbildung Verbesserungen erzielt werden sollen, sehe ich eher Schlüsselfaktoren in anderen Bereichen. Zum einen wird es ein ganz kritischer Faktor immer sein, Menschen zu motivieren, sie zu beraten, ihnen die Vorteile von Weiterbildung aufzuzeigen. Im begrenzten Umfang können dazu auch Rahmenbedingungen noch verbessert werden, auf die ich am Schluss eingehe. Insbesondere sehe ich aber auch eine Vernetzung der Akteure, also der Hauptakteure. Neben der BA gibt es ja zahlreiche andere, die wir heute auch noch hören werden. In dieser Vernetzung sehe ich einen Schlüsselansatzpunkt, der aber auch in der nationalen Weiterbildungsstrategie aktuell verfolgt wird. Ich komme zur zweiten These. Die bezieht sich auf die Beschäftigten. Die berufliche Weiterbildung von Beschäftigten spielte im Bereich der Arbeitslosenversicherung noch bis vor 5 Jahren eine untergeordnete Rolle. Sie wird aufgrund des laufenden und bevorstehenden Strukturwandels und der umfassenden Reform der aktiven Arbeitsmarktpolitik in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewinnen. Auch für den Bereich der Beschäftigtenförderung halte ich aktuell aber die finanzielle Ausstattung nicht für limitierend. Auch das möchte ich begründen. Wir sehen auch bei der Ausgabenentwicklung, da haben Sie jetzt nur die Globaldaten, deswegen nenne ich Ihnen die Untergrößen. Wir hatten in 2015 einen Anteil an der Beschäftigtenförderung von ca. 17% des, wenn Sie da auf der linken Seite die 1,1 Milliarden sehen. Das war der Anteil der Beschäftigtenförderung. Wir sind aktuell im laufenden Jahr in der Prognose bei ca. einem Drittel der Ausgaben, die für die Beschäftigtenförderung ausgegeben werden. Das heißt, wir haben hier eine erhebliche Steigerung der Ausgaben im Bereich der Beschäftigtenqualifizierung. Ich komme insofern auch hier zu der Aussage, wir haben klare Steigerungen in dem Bereich und wir müssen das sicher beobachten, ob der gesetzliche erweiterte Rahmen durch das Qualifizierungschancengesetz und das Arbeit von Morgen Gesetz, der für die Beschäftigten erheblich verbesserte Möglichkeiten darstellt, ob da die Ausgabemittel auch in der Zukunft reichen werden. Für dieses und für das nächste Jahr können wir das sicher sagen. Und insofern wäre ich da zuversichtlich. Ebenso kann ich auch hier betonen, Beratungsstrukturen, der Aufbau von Beratungsstrukturen und die Vernetzung werden ein Schlüsselfaktor sein, um die Beschäftigtenförderung in der Zukunft voranzubringen. Insbesondere, wenn man das von der Unternehmensseite her betrachtet, im Bereich der KMU. Und bei den Beschäftigten im Bereich der Geringqualifizierten, hier haben wir nämlich in beiden Bereichen deutlich unterdurchschnittliche Beteiligung an der beruflichen Weiterbildung. Abschließend möchte ich noch Empfehlungen kurz ansprechen, die ich aber auch schriftlich reingegeben habe, insbesondere im Bereich der Geringqualifizierten, also in unserem Bereich der Grundsicherung halte ich es für sehr wichtig, auch motivationale Aspekte, Ansatzpunkte, um die Weiterbildungsfähigkeit zu stärken. Und da könnte es durchaus die Überlegung sein, Menschen Anreize zu geben, auch im monetären Bereich mit einem Qualifizierungsbonus, der monatlich ausgezahlt wird. Wir haben hier einen entsprechenden Versuch in Bremen laufen, der recht zuversichtlich auch angelaufen ist. Und der zweite Punkt ist die Flexibilisierung des sogenannten Verkürzungsgebotes, also auch Möglichkeiten einzuräumen, Menschen, die nicht aufgrund ihrer aktuellen Situation eine 2- bis 3-jährige Berufsausbildung durchzuhalten, entsprechend auf ihre Situation bezogen diese Längen anzupassen. Das wäre es von meiner Seite. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Friedrich, für diesen ersten Impuls und den guten Überblick zu dem, was die BA alles leistet. Und wir sehen ja schon, es geht um erhebliche Mittel, die hier bewegt werden. Und werden sicherlich nachher dann auch Fragen dazu kommen. Dann würden wir jetzt fortfahren mit dem zweiten Input und den wird Herr Dr. Ogrinz machen. Ich darf auch ihn Ihnen kurz vorstellen. Vielleicht nehmen Sie die Präsentation wieder weg, Herr Friedrich, wenn das genauso gut gelingt wie das Einstellen. Ja, ich erzähle so lange etwas über Herrn Ogrinz. Er hat auch schon seine Folien hier. Nein, das ist die Handlungsempfehlung. Ja, also Herr Dr. Ogrinz hat Politikwissenschaft, Volkswirtschaftslehre und Romanistik studiert. Nach seiner Promotion arbeitete er zunächst in einem Abgeordnetenbüro im Europäischen Parlament, in Straßburg und in Brüssel. Seit 2008 ist Herr Dr. Ogrinz beim Bundesarbeitgeberverband der Chemie beschäftigt und war bis Mitte 2014 Leiter des Europabüros sowie Generalsekretär des Europäischen Chemiearbeitgeberverbandes. Seither, also seit 2014, ist er Geschäftsführer Bildung, Innovation, Nachhaltigkeit beim BAVC, der mit 10 regionalen Mitgliedsverbänden die Interessen von 1.900 Mitgliedsunternehmen mit insgesamt knapp 600.000 Beschäftigten vertritt. Herr Dr. Ogrinz engagiert sich in den Bildungsgremien der BDA im Wuppertaler Kreis, Bundesverband Betrieblicher Weiterbildung und auch in der nationalen Weiterbildungsstrategie. Und sein Interesse gilt insbesondere den psychologischen und organisationalen Gelingensbedingungen von Weiterbildung, also den Themen Motivation, Führung und Unternehmenskultur. Wir freuen uns jetzt auf die Präsentation und den Input von Ihnen, Herr Dr. Ogrinz. Sie haben das Wort.
Ja, schönen guten Tag. Zunächst mal die Probe. Können Sie mich hören?
Wir können Sie gut hören und sehen auch die Folien, ja.
Super, wunderbar. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich komme auch direkt zum Punkt. Die Zeit ist ja begrenzt. Sie haben es gerade eben angesprochen, Herr Kaufmann. Mich interessiert bei dem Thema ganz stark das, was so ein bisschen außerhalb des Geldthemas liegt. Deswegen möchte ich direkt so ein bisschen mit dieser provokanten ersten Folie starten. Ist Weiterbildung eigentlich nur eine Frage des Geldes? Sie sehen am suggestiven Charakter der Frage, ich würde sagen, es ist nicht nur eine Geldfrage, sondern viele andere Faktoren spielen da auch mit rein. Ich möchte Ihnen jetzt in ein paar Minuten erläutern, was wir auf Branchenebene zu dem Thema machen, weil wir fest davon überzeugt sind, dass die Branche eine geeignete Ebene ist, um das Thema Weiterbildung so zu gestalten, dass es auch ziemlich nah an den Bedarfen der Betriebe und der Beschäftigten ist. Deswegen haben wir im November 2019, also letztes Jahr, eine große Offensive gestartet als Chemie-Sozialpartner, also ganz wichtig, nicht als Arbeitgeber alleine oder als Gewerkschaft alleine, sondern wir als Chemie-Sozialpartner, also auch als Tarifvertragsparteien. In einem Tarifvertrag haben wir gesagt, wir wollen eine Qualifizierungsoffensive Chemie starten und diese Offensive soll das Thema Qualifizierung einfach nochmal auf eine andere Stufe heben und das Thema voranbringen. Die Offensive besteht aus drei Elementen, die möchte ich Ihnen ganz kurz hier mal erwähnen und gehe dann so ein bisschen ins Detail. Element Nummer eins ist ein Element auf der Ebene Vorausschau. Wir nennen das Future Skills Report Chemie. Da geht es im Wesentlichen darum, aufzuzeigen, welche Kompetenzen werden eigentlich in unserer Branche benötigt und welche werden künftig stärker benötigt. Also eine Trendanalyse zu den Kompetenzen in der Branche. Dann links unten sehen Sie ein Tool, das wir zurzeit entwickeln, um die Qualifikationsstruktur im Unternehmen besser abzubilden. Also hier geht es ganz stark um Analyse. Und Punkt 3 ist der Punkt Beratung. Da schiele ich auch so ein bisschen in Richtung Bundesagentur für Arbeit. Da wurde ja schon was zu gesagt. Wir planen als Chemie-Sozialpartner ein branchenspezifisches Beratungsangebot für die Weiterbildung zu entwickeln. So, jetzt gehen wir so ein bisschen in die Details rein, also ein paar Takte vielleicht zu diesem Future Skills Report Chemie. Was ist das überhaupt? Das ist eine Trendanalyse, KI-basiert, also mithilfe künstlicher Intelligenz zu den, wie gesagt, Kompetenzen der Zukunft. Wir werden nicht alle Kompetenzen für alle Berufsbilder in allen Geschäftsbereichen uns anschauen, sondern wir konzentrieren uns zunächst einmal auf bestimmte Geschäftsbereiche, die für uns als Branche einfach besonders relevant sind. Das ist vor allen Dingen der Bereich der Produktion. Klar, wir sind eine produzierende Branche. Dann der Bereich Forschung und Entwicklung, aber auch sowas wie Instandhaltung. Innerhalb dieser Geschäftsbereiche schauen wir uns dann einzelne Jobprofile tiefer an. Wichtig ist, wir schauen uns nicht nur an, was in Deutschland passiert oder was in Europa passiert, sondern wir nehmen einen globalen Blick ein. Die Unternehmen haben uns in den Projekten, die wir dazu hatten, gesagt, also besonders spannend ist natürlich, was passiert eigentlich in den USA, was passiert auch in China. Also Welche Kompetenzen werden da in den nächsten Monaten und Jahren nachgefragt? Das interessiert uns einfach, um da entsprechend vorbereitet zu sein und die Personalplanung auch entsprechend dann anzupassen. Was hat das für einen Mehrwert? Rechts oben. Wir sehen da ganz wesentlich einen Impuls für das, was man strategische Personalplanung nennt, also wirklich vorausschauende Personalplanung auf der Grundlage von Daten. Wir schauen natürlich auf relevante Arbeitsmärkte, wie gesagt zum Beispiel in China. Und das hat einfach für unsere Unternehmen eine ganz wichtige Orientierungsfunktion. Und wir können mit diesem Bericht einen Branchenbenchmark anbieten. Also jedes Unternehmen kann auch schauen, wie stehe ich eigentlich da mit meinen Kompetenzen im Vergleich zum Rest der Branche, aber auch im Vergleich zu vielen Arbeitsmärkten in der Welt. Wo stehen wir da? Wir hatten mehrere Workshops mit Unternehmensvertretern und auch mit Betriebsräten, immer ganz wichtig. Wir machen das nicht als Wirtschaft alleine, sondern immer zusammen mit Vertretern der Arbeitnehmerseite und hatten da in dieser Corona-Lockdown-Hochphase im April und Mai ziemlich viel zu tun, sehen Sie. Hatten da 3 Workshops und haben da wesentlich die Parameter für diesen Report definiert. Wir werden eine erste Programmierung bis Herbst haben. Also Ende Oktober, Anfang November wird der Bericht vorliegen. Wir werden ihn mit ausgewählten Unternehmen nochmal testen und eine Veröffentlichung ist dann geplant Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres. Dann zum Punkt 2, das wird einige von Ihnen hoffentlich freuen. Das ist ein Analyse-Tool, mit dem, wie gesagt, die Qualifikationsstruktur im Unternehmen besser abgebildet werden kann. Wir erfinden hier das Rad nicht neu. Wir nehmen ein Tool, das schon mal entwickelt wurde mit dem hübschen griechischen Namen Pythia, ein Tool der Initiative Neue Qualität der Arbeit, INQA, die wird Ihnen bekannt sein. Und das wurde schon entwickelt in Zusammenarbeit mit kleinen und mittleren Unternehmen und wurde getestet. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen da nichts komplett Neues entwickeln, sondern würden das gerne chemiespezifisch weiterentwickeln. Was macht dieses Instrument? Es vergleicht einen Soll-Zustand, was Kompetenzen angeht, mit einem Ist-Zustand. Es ist besonders geeignet für KMU, also niederschwellig, wie man so schön sagt, nicht zu kompliziert. Und was sehr charmant ist an diesem Tool, es ist schon eingebettet in ein umfangreiches Informationsangebot. Das nennt sich auch Starter-Set. Welchen Mehrwert hat ein solches Tool für die Unternehmen? Naja, also für viele vielleicht von Ihnen oder auch von großen Unternehmen klingt das gar nicht so nach Rocket Science, ja? Gar nicht so wahnsinnig spannend, weil große Unternehmen natürlich schon bestimmte Tools haben, um Qualifikationen zu erfassen mit moderner Technologie, aber kleine und mittlere hinken da oft so ein bisschen hinterher und denen bringt auch ein so recht einfach gehaltenes Tool, übrigens auf der Basis von Excel, denen bringt das richtig was. Man kann eben den künftigen Qualifikationsbedarf aufzeigen, man kann es mit der Trendanalyse, die ich gerade eben vorgestellt habe, abgleichen und kann schauen, wo stehen eigentlich meine Kompetenzen im Vergleich zu dem, was in diesem Future Skills Report Chemie steht. Und man kann eben daraus dann ableiten, ganz konkrete Maßnahmen für die strategische Personalplanung. Hier hatten wir schon einen Workshop im März, haben zwischendrin an dem Tool weitergearbeitet und haben demnächst einen zweiten Workshop. Und wir werden dieses Tool wahrscheinlich so Mitte nächsten Jahres dann veröffentlichen. So, drittes und letztes Element der Qualifizierungsoffensive Chemie, wie gesagt, immer auf Branchenebene. Und da sehen Sie auch rechts oben schon das Ihnen nicht unbekannte Logo, Bundesagentur für Arbeit. Darum wird es jetzt unter anderem gehen. Also worum geht es? Es geht darum, ein Beratungsangebot für Unternehmen und Beschäftigte zu entwickeln. Sie wissen, dass mit dem Qualifizierungschancengesetz, das ja Anfang 2019 erst in Kraft getreten ist, auch ein Weiterbildungsberatungsanspruch für Unternehmen und Beschäftigte festgeschrieben wurde. Und wir würden das gerne als Branche nutzen und auch entsprechend pushen für die Branche. Wir werden es aber nicht sofort ausrollen über die gesamte Republik oder die gesamte Branche hier in Deutschland, sondern das zunächst erproben in 3 Pilotregionen. Die haben sich schon als Freiwillige bereit gemeldet. Einmal in Hessen, dann in unserer Region Nordost und in der Chemieregion Nordrhein. Der Witz an diesem Beratungsangebot wird sein, wir werden zweigleisig fahren. Eine Beratung werden wir gemeinsam entwickeln mit der Bundesagentur für Arbeit und die zweite mit einem privaten Dienstleister. Die unterscheiden sich natürlich. Das Weiterbildungsberatungsangebot wird die Unternehmen nichts kosten, das ist der Charme, wird ein bisschen schlankeres Angebot sein und das Angebot mit dem privaten Dienstleister wird weniger schlank sein, wird komplexer sein, auch mit Workshops und allen möglichen anderen Schritten, die man da durchführen kann. Wirklich umfangreicher, aber das kostet eben auch Geld. Und diese beiden Angebote wollen wir parallel testen und dann schauen, ob wir diese Angebote oder eines dieser Angebote dann wirklich ausrollen über die gesamte Branche. Der Mehrwert dieser Beratung liegt ganz klar im, ich habe es extra so in Anführungszeichen gesetzt, im Faktor Mensch. Denn Sie können die tollsten Analyse-Tools haben, Sie können die tollsten Berichte veröffentlichen. Man braucht in der Regel ganz konkrete Menschen, die das Thema auch treiben und die auch eine beratende Funktion ausüben können. Deswegen war uns das ganz wichtig, so ein Beratungsangebot sozusagen mit Menschen aus Fleisch und Blut zu entwickeln. Und das Angebot hat eben auch den Charme, dass wir einen Vergleich ziehen können zwischen dem Angebot der BA und den privaten Dienstleistern in den drei Pilotregionen. Und danach können wir eben schauen, wie das klappt. Wo stehen wir bei diesem Angebot? Wir haben ein erstes Konzept entwickelt, haben auch schon viele Gespräche geführt mit der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg, in den Regionen, mit Chemiesozialpartnern auf Bundesebene und auch in den Regionen. Also da sind ganz viele Akteure beteiligt. Und wir entwickeln jetzt zurzeit ein Feinkonzept, das wir in den nächsten Wochen mit diesen Akteuren dann auch entsprechend abstimmen werden. Weil das alles ziemlich komplex ist, Sie sehen viele Ebenen, viele Akteure, werden wir ein eigenes Projektmanagement für die gesamte Offensive einsetzen. So, dann noch einmal die Qualifizierungsoffensive Chemie im Überblick und im Zeitablauf. Sie sehen oben Future Skills Report Chemie. Da sind wir schon ziemlich weit. Da werden wir dieses Jahr was ganz Konkretes schon sehen. Sie werden die Veröffentlichung auch mitbekommen, dann Anfang nächsten Jahres. Dann zum Zweiten das Qualifikationsanalyse-Tool. Das dauert ein bisschen länger. Wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres werden wir da was vorlegen können. Wie gesagt, auf der Grundlage des bereits erprobten Inqua-Tools Pythia. Und dann das komplexeste dieser drei Elemente, die Weiterbildungsberatung. Da brauchen wir einen langen Atem, weil es einfach sehr komplex ist und man viel berücksichtigen muss. Soll ja auch gut sein am Schluss. Da werden wir aber im Laufe des nächsten Jahres die Piloten durchführen, damit wir übernächstes Jahr vor dem Sommer 2022 fertig sind. Da ist nämlich unsere nächste Tarifrunde und da kriegen wir vielleicht neue Aufträge für das Thema. So, ganz kurz ein Fazit, das im Wesentlichen die Empfehlungen darstellt, die ich Ihnen auch mitgegeben habe. Also das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abwegig und weit hergeholt, aber wir sagen, für das Thema Weiterbildung insgesamt sind natürlich die Kulturtechniken Lesen, Schreiben, Rechnen immer noch von entscheidender Bedeutung und bilden den Ausgangspunkt für alle Weiterbildungswege oder überhaupt Bildungswege. Dann ganz wichtig für uns Weiterbildung, kann ich gar nicht oft genug sagen, sollte sich unbedingt auch am betrieblichen Bedarf orientieren. Die Betriebe haben ganz konkrete Aufgaben, dadurch werden bestimmte Bedarfe entstehen und wir brauchen bestimmte Kompetenzen und daraufhin sollte Weiterbildung unbedingt auch ausgerichtet werden. Weiterbildungsbereitschaft steht und fällt aber natürlich ganz wesentlich mit Motivation. Das möchte ich wirklich nochmal betonen, weil natürlich diese Sitzung unter dem Titel der Finanzierung steht, aber Geld ist wirklich nur ein Faktor. Und Sie wissen alle, also wenn man einen Chef hat, der nicht motivierend ist oder wenn die Unternehmenskultur Weiterbildung nicht fördert, dann hilft auch Geld nichts. Deswegen sollte man das immer zusammendenken in der ganzen Komplexität. Dann ein Plädoyer für Sozialpartnerschaft auf Branchenebene. Wir glauben, dass wir solche Themen gut gestalten können, weil wir näher dran sind an der betrieblichen Wirklichkeit und auch eine gute Sozialpartnerschaft haben, speziell in der Chemie. Da kann man auch Lösungen entwickeln, die keine One-Size-Fits-All-Lösungen sind. Und das führt mich zu meinem letzten Punkt. Weiterbildung sollte nicht so etwas wie ein Gießkannenprinzip werden. So nach dem Motto, alles wird gefördert, ist ja gar nicht so wichtig, wozu. Da würden wir uns schon wünschen als Chemiearbeitgeber, dass man da differenzierter vorgeht, gerne Anreize setzt, gerne auch bestimmte Maßnahmen, Programme fördert, aber insgesamt nicht mit der Gießkanne. Und wie gesagt, nochmal abschließend, Geld ist gar nicht so das Entscheidende bei diesem Thema. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Oslins, für Ihren Input und die Sichtweise auch des Arbeitgeberverbandes der Chemie. Ja, ganz interessant, auch das eben sehr stark jetzt runterzubrechen auf die Branche. Und wir hören jetzt zum Schluss einen dritten Input von Ihnen, Herrn Professor Dr. Bosch. Ich darf auch Sie kurz vorstellen. Sie haben gearbeitet und geforscht nach Ihrem Studium der Volkswirtschaftslehre, einer Promotion und einer Tätigkeit an der Universität Bielefeld. zunächst 10 Jahre am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut des DGB in Düsseldorf, bevor sie dann 1991 zum Institut für Arbeit und Technik, dem IAT, wechselten. Sie wurden dann 1993 zum Professor an der Universität Duisburg-Essen berufen und wurden dann 2007 geschäftsführender Direktor des Instituts Arbeit und Qualifikation, des IAQ, im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Universität, das Sie auch gegründet haben. Sie haben umfangreich zur Arbeits- und Wirtschaftssoziologie publiziert, als heutiger Research Fellow zuletzt vor allem zur digitalen Transformation der Arbeitswelt, zu Mindestlöhnen und zu systemrelevanten Berufen und auch zum Thema der Weiterbildung und anderem zu ihrer öffentlichen Finanzierung und auch zu Anreizstrukturen und sind deshalb heute für uns natürlich auch ein ganz hervorragend geeigneter Inputgeber, wie auch die beiden anderen Referenten zuvor ja schon. Herr Professor Bosch, Sie haben, wenn ich das richtig sehe, heute eine Präsentation noch mitgebracht und ja. Ich darf Ihnen jetzt das Wort erteilen für Ihren Impuls. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank, Herr Kaufmann. Die andere Präsentation müsste noch runtergenommen werden, damit ich meine laden kann, wenn ich das richtig sehe.
Ja, das ist richtig.
So, dann darf ich meine freigeben. Wo habe ich sie? Das sind immer die Probleme bei solchen Veranstaltungen. Ich sehe sie jetzt bei mir nicht. Katalyse Firefox. Ah, hier ist sie, ja. Hm. So, haben Sie die Präsentation, ja?
Ich kenne die Präsentation und wir hören auch Sie gut.
Ja, vielleicht können Sie ja, auch die Präsentation.
Genau. Ja, wunderbar. Vielen Dank für die Einführung, Herr Kaufmann. Sie haben mich um ein Statement von 10 Minuten gebeten. Ich will das konzentrieren auf die öffentliche Finanzierung von Weiterbildung im Strukturwandel. Und meine zentrale Botschaft ist, dass wir hier ein stimmiges Gesamtsystem entwickeln müssen und nicht einfach Einzelvorschläge addieren müssen. Vielleicht lassen Sie mich beginnen mit einer Vorbemerkung, die eigentlich für die Weiterbildung sehr wichtig ist. Wenn man im Internet nachschaut, dann findet man viele Mythen über in der Bildungsdiskussion. Und die zentrale Frage ist ja auch für lebenslanges Lernen, nimmt die Halbwertszeit des Wissens wirklich ab, wie man überall liest? Und so, diese Grafik, die ich hier Ihnen zeige, findet man überall im Internet. Danach ist die Halbwertszeit des Schulwissens nur 15 Jahre. Beim beruflichen Fachwissen sind es nur 3-4 Jahre. Da lohnt es sich ja kaum, einen Beruf zu entwickeln. Und die implizite Botschaft ist, eine Umschulung, die 3 Jahre dauert, die kann sich nicht lohnen, wenn man nur 3 Jahre davon profitiert. Ist das eigentlich richtig? Und was für Schlussfolgerungen ziehen wir daraus? Ich halte das für falsch. Der größte Teil der schulischen Allgemeinbildung, also Sprache, Mathematik, hat unbegrenzte Halbwertszeit, sofern man diese Bildung auch nutzt. Das gilt übrigens auch für soziale Kompetenzen. Und eine berufliche Grundbildung hat auch sehr lange Halbwertszeiten, vor allem wenn es sich um eine breite Grundberufsausbildung handelt, wie das in Deutschland in der Regel der Fall ist. Weil eine breite Berufsausbildung ist auch Voraussetzung des Lernens in der Arbeit und der Weiterbildung. Was richtig ist, ist, dass berufliche Spezialkenntnisse sich oft sehr schnell erneuern. Und die Schlussfolgerungen für die Weiterbildung sind das Nachholen von Schul- und Berufsabschlüssen und unter Umständen auch eine zweite Berufsausbildung im Strukturwandel ist zentral. Das ist die Voraussetzung für Lernen in der Arbeit und der Weiterbildung überhaupt. Und das kann man nicht durch die schnelle Vermittlung von Skillpaketen ersetzen. Mein zweiter Punkt ist, wir haben eine Vielfalt an wirklich interessanten Reformvorschlägen, die auch gut durchdacht sind. Also ein Punkt ist der Ausbau der Arbeitslosen zu einer Arbeitsversicherung, also mit zusätzlichen Bildungselementen und der Förderung des lebenslangen Lernens über die bisherigen Maßnahmen hinaus. Der zweite Vorschlagkomplex geht in Richtung eines Erwachsenen-BAföGs und das Vorbild ist hier Schweden, aber wir haben in Dänemark, in Finnland und in Norwegen auch ähnliche Systeme. Da können Sie als Erwachsener bis in Schweden bis 46 Jahre für den Darlehensanteil können Sie ein BAföG in Anspruch nehmen für ganz unterschiedliche Zwecke, für ein Studium, für Nachholen eines Schulabschlusses. Ein dritter Typ von Vorschlägen bezieht sich auf Weiterbildungsfonds. Frankreich ist das große Beispiel vor 2019, aber es gibt andere Beispiele, Dänemark und den Niederlanden. Hier gibt es Umlagesysteme, die von den Unternehmen erhoben werden und dann auf Branchenebene in Frankreich von den Sozialpartnern verwaltet werden. Und eine neue Entwicklung in Frankreich ist die Einführung von flächendeckende Einführung von Bildungskonten ab 2019. Da bekommt jeder Franzose im Erwerbsalter ein Bildungskonto eingerichtet mit 500 Euro pro Jahr, für Geringqualifizierte 800 pro Jahr, das sich über 10 Jahre akkumuliert. Das läuft alles gerade an, man weiß noch nicht so richtig, wie das wirkt. Und dann ist ein Beispiel, was viel diskutiert wird in Deutschland, die Bildungsteilzeit und Karenz aus Österreich. Das ist bei der Arbeitslosenversicherung angesiedelt und ermöglicht finanzierte Freistellung. Ist so ein bisschen wie das Erwachsenen-BAföG in Schweden, aber bei einer anderen Behörde, bei der Arbeitsbehörde, was auch zeigt, wie sehr die Vorschläge zum Teil auch kombinierbar sind. Meine Schlussfolgerung ist, diese Vorschläge alle zugleich einzuführen, ist nicht sinnvoll. Das würde zu Doppelförderung, zu Bürokratie führen. Vor allem die Konten führen zu einer irrsinnigen Bürokratie. Wir müssen dann 80 Millionen Bildungskonten verwalten, wenn wir sie für alle einführen. Wenn wir nur für die Erwerbstätigen einführen oder Personen im Erwerbsalter, dann sind es 50 Millionen. Also das ist ein Riesenaufwand. Die Schweden haben das auch immer diskutiert, haben aber gesagt, das machen wir nicht. Diese Bürokratie wollen wir nicht. Wir machen das mit Ziehungsrechten. Wir bieten ein Finanzierungssystem an und wer eine Bildung braucht, eine Weiterbildung, der kann sozusagen dieses Ziehungsrecht dann wahrnehmen. Und wir haben intransparent, wenn wir parallele Instrumente haben, und das wird insgesamt zu teuer. Sind meine Vorschläge? Ich schlage stattdessen vor, dass wir die beiden großen Systeme, die wir in Deutschland haben, nämlich die Arbeitsmarktpolitik und das BAföG in Kombination mit dem Aufstiegs-BAföG, ich sehe das jetzt mal von der Idee her als ein System, obwohl es natürlich zwei Gesetze sind, auch mit unterschiedlichen Verwaltungsstrukturen, aber der Grundgedanke, nämlich die Kombination von Darlehen und Zuschüssen, ist eigentlich ähnlich, ist sozusagen eine gleiche Familie. Und diese beiden Systeme haben wir schon. Sie sind in den letzten Jahren weiterentwickelt worden. Alleine der Arbeitsmarktpolitik hat es drei große Gesetze gegeben: Weiterbildungsstärkungsgesetz, Qualifizierungschancengesetz und das Arbeit von Morgen Gesetz. Und im BAföG ist die letzte Novelle zum Aufstiegs-BAföG ganz zentral, die auch zusätzliche Stufen in der Weiterbildung fördert. Was wichtig ist, es gibt zwischen diesen beiden Systemen eine klare Arbeitsteilung. Das heißt, wir haben das BAföG ist, oder die beiden BAföG-Systeme dienen der Weiterbildung auf individuelle Initiative. Das heißt, die Einzelpersonen nehmen ihre Rechte wahr, also das sind Ziehungsrechte. Man kann auch die BAföGs als Kontenansprüche sogar definieren. Während die Arbeitsmarktpolitik für die im Strukturwandel notwendige Weiterbildung zuständig ist, den Individuen zum Teil auch angetragen werden muss, falls sie für ihre Beschäftigungsfähigkeit notwendig ist. Beide Systeme sind der Bevölkerung bekannt. Es gibt eingespielte Verwaltungsstrukturen und sie sind mit der Veränderung weniger Stellschrauben reformierbar. Diese beiden Systeme kann man ausbauen und man kann sie dann ergänzen durch die Förderung kürzerer Weiterbildung, wie die Weiterbildungsprämie. Ich habe dem letzten BIP-Datenreport entnommen, dass in der letzten Förderperiode, die ab 2014 geht, ungefähr 400.000 Prämien und Gutscheine in Anspruch beantragt worden sind, von denen 75% in Anspruch genommen worden sind. Dann gibt es auf Länderebene noch ähnliche Programme, die dienen also kürzerfristigen Maßnahmen. Und ich kann mir auch noch vorstellen, Ergänzung durch die Weiterbildungsförderung in der Technologieförderung, also wenn wir neue Technologien haben, die auf den Weg gebracht werden müssen, dann macht das sinnvoll, dass man Technologieförderung auch mit Weiterbildung kombiniert. Der dritte Punkt ist, Weiterbildungsfonds sind sinnvoll, vor allem wenn wir besondere berufliche Arbeitsmärkte haben, wie zum Beispiel in der Pflege, wo es ja das auch in Deutschland gibt, und etwa bei den Luftfahrtsassistenten, da ist bisher die ganze Weiterbildung bezahlt worden über die Bundesagentur für Arbeit, über Bildungszuschüsse. Das ist aber eine geforderte Weiterbildung, die man viel besser auf die Preise in diesem Sektor umlegen müsste. Was sind meine Vorschläge? Ich will die wichtigsten Vorschläge, darum haben Sie ja auch gebeten, in Ihrem Anschreiben, Herr Kaufmann, zusammenfassen. Das, mein erster Vorschlagspunkt bezieht sich auf den Ausbau des BAföG zur Förderung der individuellen, des individuellen lebenslangen Lernens. Und hier denke ich, ist notwendig eine Erhöhung der diskriminierenden Altersgrenzen. Ich halte das für Altersdiskriminierung, dass mit 30 die Fördergrenze erreicht wird. Umso mehr, als man bei Akademikern schon bei 35 ist mit dem Masterstudium. Da ist sozusagen der Sündenfall, dass man hier deutlich ins Erwachsenenalter geht, schon gemacht worden. Das zweite ist, sinnvoll ist eine Erweiterung der Förderzwecke, zum Beispiel auch das Erlernen eines zweiten Berufs, wenn man den alten nicht mehr ausüben kann. Auch hier hat man für Akademiker de facto schon eine Förderung eines zweiten Berufes durch den nicht konsekutiven Master. Also man hat einen Bachelor in einem Bereich, der berufsfähigend ist, und hat einen Master in einem anderen Bereich, der auch berufsfähigend ist. Und sicher ist es sinnvoll, ähnlich wie in Schweden, die höheren Fördersätze für beruflich Integrierte aus dem Aufstiegs-BAföG auch für Personen zu nehmen, die schon aus dem Berufsleben kommen. Also nicht für Berufsanfänger, aber ähnlich wie beim Aufstiegs-BAföG für diejenigen, die schon gearbeitet haben. Der zweite Punkt bezieht sich auf den Ausbau der Weiterbildung in der Arbeitsmarktpolitik. Hier halte ich nach all den wirklich interessanten und wegweisenden Reformen der letzten Jahre folgende Dinge für absolut notwendig. Das erste wäre ein Weiterbildungsgeld, das deutlich über dem Arbeitslosengeld 1 und 2 liegt. Wir haben hier echte Fehlanreize in der Arbeitsmarktpolitik, vor allem im SGB II. Da bekommt man für einen 1-Euro-Job 180 Euro auf das Arbeitslosengeld 2 draufgelegt, während man bei einer viel anspruchsvolleren Weiterbildung mit dem Arbeitslosengeld auskommen muss. Und die finanziellen Anreize sind auch spielen eine große Rolle. Dann sollte die Weiterbildung im Transfer gestärkt werden. Da ist schon viel passiert. Da wird die Weiterbildung vollkommen bezahlt, wenn man über 45 ist und wenn man keine Berufsausbildung hat. Aber gerade bei dem großen Strukturwandel, der uns bevorsteht, halte ich auch eine Umschulung in einen zweiten Beruf für notwendig, wenn der alte nicht mehr ausgeübt werden kann. Ich schlage dann ein Fachkräftestipendium nach österreichischem Beispiel vor, auf das man sich bewerben kann. Das sollen sich auch Selbstständige bewerben können. Das müsste aus Steuermitteln bezahlt werden. Und die Fachkräfteengpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit kann hier dienen, eine Liste der Berufe, für die das gelten kann, zu erstellen. Und dann ist die große Blackbox, wie sieht es eigentlich aus in der Verwaltung der BA und den Jobcentern, ist da eine ausreichende Stärkung der nachhaltigen Vermittlung im Zielsystem oder muss man da nachsteuern oder sind es eher Verhaltensweisen, die noch aus der Zeit kommen, wo man Weiterbildung nicht gefördert hat, die stärkere Weiterbildungsförderung behindern? Das weiß ich nicht genau, das müsste man untersuchen. Ein weiterer Punkt ist dann ein Recht auf Freistellung. Wenn man das BAföG nutzen will, ist es sinnvoll, dass man auch sich von der Arbeit freistellen lassen kann mit einem Rückkehrrecht. Und schließlich ist ganz zentral eine sanktionsfreie, flächendeckende Weiterbildungsberatung. Hier hat es gute Modellversuche gegeben bei der Bundesagentur für Arbeit, die jetzt in die Fläche gebracht werden sollen. Soweit ich informiert bin, denkt man über 600 Weiterbildungsberater nach und man muss sehen, ob das ausreichend sein wird. Also das muss evaluiert werden. Ich habe das Ganze in einem Arbeitspapier zusammengestellt und ich bin dann auch am Ende meiner 10 Minuten und möchte noch mit einem Goethe-Zitat schließen aus den Wahlverwandtschaften. Es ist schlimm, rief Eduard, dass man jetzt nicht mehr für sein ganzes Leben lernen kann. Unsere Vorfahren hielten sich an den Unterricht, den sie in ihrer Jugend empfangen. Wir aber müssen jetzt alle 5 Jahre umlernen, wenn wir nicht ganz aus der Mode kommen wollten. Also da wehte die Französische Revolution nach Deutschland. Und man sieht, wir haben die gleichen Diskussionen auch schon früher geführt. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank, Professor Bosch, für Ihren Impuls. Ich könnte mir vorstellen, nach den 3 Inputs könnte sich jetzt auch eine rege Podiumsdiskussion hier entspannen zwischen den 3 Referenten. Aber so ist es hier nicht angelegt. Wir haben eine öffentliche Anhörung und daher werden jetzt alle Fraktionen nacheinander das Wort bekommen und in einem 10-minütigen Block dann jeweils Fragen an die 3 Referenten richten und auch die Antworten müssen sich innerhalb dieser 10 Minuten dann bewegen. Ich darf alle Fraktionen nochmal darauf hinweisen, dies dann auch so zu gestalten in der Fragestellung, dass noch Zeit für die Antworten bleibt insbesondere. So, dann darf ich zunächst die Fraktion der CDU-CSU aufrufen. Wer möchte dort das Wort, bitte? So, jetzt habe ich die Frau Hanak gesehen. Soll das denn gesplittet werden oder beginnen Sie zunächst mal, Frau Hanak? Bitte sehr.
Ja, herzlichen Dank an alle 3 Vortragenden für diese wirklich spannenden Präsentationen. Meine erste Frage gilt Herrn Friedrich. Qualifizierungsmodus, finde ich, ist erstmal eine gute und richtige Maßnahme. Sie haben auf eine Fehlkonstruktion hingewiesen. Bei den 1-Euro-Jobs, also wenn man dann mit einem 1-Euro-Job 180 Euro in der Regel, sage ich mal, mehr Geld bekommt als für eine Weiterbildung, dann wird es natürlich schwierig, in diesem Bereich Weiterqualifizierung, Weiterbildung zu vermitteln. Das ist eine Fehlkonstruktion, die aufgehoben werden muss durch eine finanzielle Besserstellung. Aber ich sehe schon mit Sorge, dass 80% der Arbeitslosen ohne Berufsabschluss im STB-2-Bereich im Jobcenter anzutreffen sind. Und dort wird ja wesentlich weniger berufliche Weiterbildung angeboten, auch beim Nachholen übrigens eines Abschlusses. Können Sie ausführen, wie sich hier dieser Qualifizierungsbonus auf Arbeitslose und Geringqualifizierte, insbesondere im Bereich der Jobcenter, auswirkt? Und darf ich vielleicht direkt weiter auch meine Frage an Herrn Ogrens richten? Die 2. Frage ist, Sie sagen ja, in dem Bereich Weiterbildung muss sich am betrieblichen Bedarf orientieren, dass Sie einen pauschalen Rechtsanspruch auf Weiterbildung ablehnen. Da bin ich natürlich auch im DGB anderer Auffassung. Aber jenseits eines Rechtsanspruchs gilt ja das Prinzip der geteilten Verantwortung zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften in der Branche und Weiterbildung ist eine gemeinsame Aufgabe. Deshalb meine Frage, was tun Sie denn oder was tun insgesamt die Chemiearbeitgeber, um Qualifikationsbedarfe der Beschäftigten festzustellen und zu fördern? Und gibt es da im Chemiebereich auch tariflich vereinbarte Aktivitäten? Und an Herrn Professor Bosch gewandt, was halten Sie, Herr Professor Bosch, denn von diesen neuen Modellen der Weiterbildungsförderung, also Kontenmodelle und Ähnliches, sind diese aus Ihrer Sicht überhaupt notwendig und sinnvoll?
Herzlichen Dank, Frau Hanak, für Ihre 3 Fragen. Ich würde gleich Frau Dr. Dorn noch anschließen mit Ihrer Frage. Und vielleicht das Sekretariat bitten, dass wir die Uhr etwas kleiner machen, damit wir auch die Vortragenden sehen können oder die Sprechenden.
Vielen Dank. Frau Hanak hat schon sehr, sehr gute Dinge angesprochen. Deshalb mache ich es ganz kurz. Ich würde Herrn Ogrens bitten, sich auch aus seiner Sicht, aus Sicht der Chemiesozialpartner zu dem Thema Lernkonten, Weiterbildungsanspruch und gerade auch dem Dreh, den die EU-Kommission jetzt aktuell dem Thema gegeben hat, sich dazu noch einmal zu äußern.
Herzlichen Dank, Frau Dr. Dorn. Im Moment sehe ich keine weiteren Fragen, dann doch eine Frage noch von Stefan Albani und dann würde ich in die Antwortrunde gehen. Stefan Albani, bitte.
Ja, ich schließe mich im Tenor vom Grund an und hätte eine Frage an Herrn Bosch. Sie fangen ja an, sozusagen so eine Art Modell zu entwerfen und weiterzuentwickeln für die Finanzierung der Weiterbildung. Die Fragestellungen, die wir ja momentan diskutieren bezüglich niederschwelligen Einstieges, Nanozertifikate oder Badges oder wie immer man sie nennen will, ist ja durchaus ein sehr charmantes und wahrscheinlich auch zukunftstragendes Modell, um hier sozusagen Weiterbildung nicht als einen monolithischen Block zu sehen, sondern letzten Endes etwas, was leicht auch nebenher entsprechend zu gestalten ist. Aber wie sollte so etwas dann in einem solchen Modell abgebildet oder diesem Modell, wie Sie es vorgeschlagen haben, abgebildet werden, weil es ja wesentlich kleiner und flexibler sein muss?
Dankeschön, Stefan Albani. Dann würden wir in der Beantwortung zunächst Herrn Friedrich, dann Herrn Okrins und dann Herrn Boschpiel. Herr Friedrich, eine Frage von Frau Hannagansen.
Genau, zum Thema Qualifizierungsbonus. Ich teile ausdrücklich Ihre Einschätzung, dass wir ein Kernproblem gerade im Bereich der Grundsicherung haben und dass uns die größten Sorgen bereiten muss, dass wir da einen sehr hohen Anteil haben an Geringqualifizierten. Das Thema Qualifizierungsbonus kann ein wichtiger Baustein sein, um die Motivation aus einer materiellen Perspektive zu fördern. Wir haben, weil der gesetzliche Rahmen ja aktuell noch nicht das ermöglicht, aber seit letztem Jahr einen Modellversuch in Bremen laufen, den wir sehr genau beobachten, wo es gelungen ist, mit einer Ausnahmegenehmigung des Ministers und mit dem Senator entsprechend diesen Modellversuch zu fahren. Jobcenter Bremen und Bremerhaven haben ja die Situation, dass sie nochmal einen überdurchschnittlichen Anteil an Geringqualifizierten haben. Und wir versuchen in diesem Modell versucht zu zeigen, dass eine kontinuierliche Förderung mit 150 Euro monatlich einen Effekt bringen kann. Parallel dazu ist es aber zwingend erforderlich, an der Motivationsbereitschaft und beziehungsweise auch an den Möglichkeiten der jeweiligen Kunden zu arbeiten. Ich glaube, dass wir das vor allem in einem Gesamtkontext mit Teilqualifizierungsansätzen angehen müssen, in dem also schrittweise Erfolge erzielt werden. Dann kann dieser Qualifizierungsbonus durchaus einen Erfolg haben. Ich teile das ausdrücklich, auch was Professor Brosch gesagt hat. Wir haben hier gewisse Fehleranreize im System, wenn wir AGH, also die sogenannten 1-Euro-Jobs, stärker, zumindest in der Wahrnehmung der Teilnehmenden, fördern als eine berufliche Weiterbildung.
Danke sehr, Herr Friedrich. Dann bitte Herr Okrins mit der Beantwortung der Fragen von Frau Hannack und Frau Dr. Dorn.
Gerne. Frau Hannack, vielen Dank für die guten Fragen. Thema Rechtsanspruch, das haben Sie richtig gelesen. Da sind wir kein Fan von sowas. Nicht, weil uns das Thema nicht wichtig wäre, sondern da hat es einfach auch mit betrieblichen Planbarkeiten zu tun. Also wir vertreten, und das gilt ja für die deutsche Wirtschaft insgesamt, ganz große Unternehmen, die haben natürlich andere Kapazitäten und Ressourcen und können da anders planen. Aber ich sag mal, je kleiner ein Betrieb, desto schwieriger sind pauschale Ansprüche. Ja? Und da haben wir schon ein Problem an dem Punkt. Nummer zwei, was tun die Chemiearbeitgeber für das Thema Qualifizierung der Beschäftigten? Ich habe es ja versucht darzustellen, also eigentlich tun wir schon relativ viel. Zunächst mal rein als Unternehmen. Rein als Unternehmen investieren die Chemieunternehmen pro Mitarbeiter pro Jahr ungefähr 1.500 Euro in die Weiterbildung. Das ist deutlich mehr als der Gesamtdurchschnitt. Hat natürlich auch zu tun damit, dass wir eine Hightech-Branche sind, die ständig neue Verfahren, neue Technologien, neue Produkte entwickeln muss. Deswegen ist Weiterbildung sowas wie Teil der Branchen-DNA. Also da sind wir wirklich schon sehr, sehr gut aufgestellt. Was tun Sie zum Thema Qualifikationsbedarfe feststellen, habe ich noch notiert. Da habe ich ja darauf hingewiesen im Rahmen unserer Qualifizierungsoffensive Chemie. Das ist eigentlich ein großes, schönes Gesamtpaket. Wir haben einmal diesen Future Skills Report, der aufzeigt, wohin geht die Reise bei den Kompetenzen für die Branche. Dann haben wir aber auch Qualifikationsbedarfsanalyse, ein eigenes Tool, das wir Unternehmen bereitstellen, speziell den kleineren, um zu schauen, wie sind eigentlich meine Qualifikationen jetzt und welche Bedarfe habe ich? Also wie ist das Gap sozusagen? Also das Instrument entwickeln wir zurzeit und werden das Mitte nächsten Jahres bereitstellen. Und das ist sehr wohl ein tarifliches Instrument. Das haben wir als Tarifvertragsparteien im November letzten Jahres verabredet. Frau Dorn, Ihre Frage mit dem Weiterbildungsanspruch habe ich, glaube ich, beantwortet. Also den finden wir nicht gut, einfach zu pauschal. wird den Einzelfällen nicht gerecht. Zum Thema Lernkonten, da muss ich sagen, da fand ich das, was Herr Bosch geschrieben hat in seinem Papier, sehr zutreffend. Wir sehen da schon einen großen Bürokratieaufwand für ein solches System. Und wir glauben, wir sollten eher auf bestehende Systeme aufsetzen. Wir müssen ja sagen, wir haben ja erst ein paar Sachen reformiert in dieser Republik, speziell zum Beispiel das Qualifizierungschancengesetz. Und das sollte man, glaube ich, erst einmal dann testen, ehe wir ganz schnell in Richtung EU-Riesenbürokratieinstrument schauen. Ansonsten nicht, was das EU-feindlich klingt. Wir sind sehr pro-europäisch und finden europäische Transparenzinstrumente erstmal gut. Nur dieses Punktesystem, das hat uns nicht überzeugt.
Herzlichen Dank, Herr Ogrinz. Und schließlich Herr Professor Bosch zu den Fragen von Frau Hanak und Herrn Albani.
Ja, vielen Dank. Zu der Frage von Herrn Albani. Ja, wir brauchen niederschwellige Angebote jenseits der Zertifizierung. Und dafür ist aber das BAföG nicht geeignet. Das zielt auf zertifizierte Qualifizierung. Und was die Arbeitsmarktpolitik angeht, haben wir ja mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann die abschlussbezogene Weiterbildung gefördert werden. Und es gibt das flexible Instrument, dass man auch in der Arbeitsmarktpolitik im Jobcenter und der BA kurze Maßnahmen, niederschwellige Maßnahmen fördern kann, die vielleicht auch für die Aufnahme eines Jobs reichen und die anders zertifiziert werden, so wie Sie das gesagt haben. Und außerdem haben wir das Instrument der Weiterbildungsprämie und auch die Weiterbildungschecks, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen und andere ähnliche Systeme in den Bundesländern, die genau diesem Zweck dienen. Die dienen sozusagen der Ergänzung der großen Systeme für die längerfristigen Weiterbildung. Der zweite Punkt zu den Konten, die Frage von Frau Hanak. Wir müssen unterscheiden zwischen Konten auf betrieblicher Ebene oder die per Tarifvertrag abgeschlossen werden oder auf nationaler Ebene per Gesetz. Auf betrieblicher Ebene gibt es diese Konten, die sind absolut sinnvoll, die dienen der Förderung der betrieblichen Weiterbildung und wenn die Sozialpartner so etwas vereinbaren, ist das auch in Ordnung. Die Frage ist nur, soll der Gesetzgeber das machen? Ich kann zu den Argumenten von vorhin noch hinzufügen, Kontensysteme, so wie in Frankreich, sind Gießkannen, die gelten für jeden. Mit der Gießkanne streut man das Wasser auch sehr breit. Das heißt, es bleibt für die Geringqualifizierten, die einen hohen Bedarf haben, relativ wenig übrig. Und dann kommt der große Bürokratieaufwand, den ich schon genannt habe. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Es hat ja auch wunderbar mit der Zeit geklappt für diese erste Runde. Und wir fahren fort mit der SPD-Fraktion. Frau Kollegin Fahimi, wer spricht für die SPD?
Ja, ich hätte eine Frage an Herrn Professor Bosch und dann reihen sich noch zwei Fragen an Herrn Friedrich an von Frau Professor Kohlrausch und Herrn Grioli.
Danke sehr.
Meine Frage an Sie, Herr Professor Bosch, ist so ganz, ist mir eine Sache noch nicht schlüssig. Sie haben auch in der schriftlichen Beantwortung, finde ich, zu Recht den Hinweis gegeben, naja, wenn man eine Vereinheitlichung der Finanzierungsförderungssysteme überlegt, so sollte man doch unterscheiden zwischen dem, was quasi der Übergang von Schule in einen Beruf angeht und allen Akteuren, die damit verbunden sind, und dem, was dann halt eben als Weiterbildungsmaßnahmen zu beschreiben ist. Das scheint mir aber jetzt irgendwie noch nicht ganz schlüssig zu sein, weil wir natürlich auch Übergänge haben, also Weiterbildungsmaßnahmen zum Beispiel als arbeitsmarktpolitisches Instrument kann ja auch das Nachholen von Abschlüssen sein. Die Egalisierung zwischen den beruflichen und den akademischen Förderinstrumenten bleibt immer noch problematisch, also eine Förderung bis zum Masterstudium oder aber eben eine Aufstiegs-BAföG-Finanzierung sind ja in Summe über eine Erwerbsbiografie hinweg betrachtet, nicht gleichwertig gefördert. Wie kriegt man also da eine Egalisierung hin? Und das Studenten-BAföG und das Aufstiegs-BAföG sind ja nicht wirklich in der gleichen Logik. Also das Studenten-BAföG ist ja schon auch ein Übergang von sozusagen Schule in Beruf. Also genau da ist ja die Trennung nicht gegeben. Insofern verstehe ich noch nicht ganz Ihre Sortierung, wenn ich das mal so sagen darf. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf den Konten rumreiten, aber müssten wir nicht stärker verschiedene Förderinstrumente zusammenführen, zusammenfassen, ist meine Frage, neben dem Reformierungsbedarf. Und B, was spricht eigentlich dagegen, halt tatsächlich so etwas wie eine Logik von Gesamtlernzeiten über eine Lebenslaufbahnplanung hinweg sicherzustellen, unabhängig davon, ob es sich eben um eine Erstausbildung oder um eine zweite Erstausbildung handelt oder um eine tatsächliche Aufstiegsqualifizierung. Macht das überhaupt noch Sinn, so zu unterscheiden? So, jetzt Frau Kuhlrausch und Herr Grioli.
Danke sehr, Frau Fahimi.
Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an Herrn Friedrich. Es geht mir nicht explizit jetzt um die Finanzierung, aber ich denke, man kann es ja auch nicht völlig trennen von der Frage, also was will man eigentlich finanzieren von den Inhalten? Und Sie haben betont, dass gerade bei den Geringqualifizierten, das war bei anderen Referenten auch der Fall, dass da eben auch es um Motivation geht. Und wir reden gerade, wenn es um Qualifizierung von Geringqualifizierten geht, ganz häufig sozusagen um die individuellen Hürden, die überwunden werden müssten. Und dann ist man eben sehr schnell bei Teilqualifikationen. Aber muss man nicht, wenn man sich überlegt, also welche Angebote macht man denen, auch nochmal stärker mitdenken, wie funktioniert eigentlich die Schnittstelle zum Arbeitsmarkt und hat das nicht auch was mit Motivation zu tun? Also der Frage, welchen Wert hat das denn am Ende des Tages dann auf dem Arbeitsmarkt? Wie weit bringt die das biografisch wirklich weiter? Also wie kann auch durch Finanzierungsinstrumente sichergestellt werden, dass eben, oder wie kann man da mitdenken, dass eben auch die Qualifizierung tatsächlich die Chancen und die der Menschen auf dem Arbeitsmarkt tatsächlich verbessert.
Dann geht es Frau Kuhlrausch und Herr Grioli war, glaube ich, noch angekündigt.
Ja, gerne. An Herrn Friedrich die Bitte, dass er noch mal ein bisschen stärker beschreibt, was waren denn die großen Ausgabenblöcke? Es war darauf eingegangen, hat das angedeutet, aber mich interessiert insbesondere noch mal, kann man noch mal rausschälen, besondere Zielgruppen und Inhalt, insbesondere für den Block Beschäftigtenförderung. Sie haben ja gesagt, ein Drittel Steigerung. Können Sie da noch ein bisschen stärker beschreiben, um was es dann da genau geht? Dann eine Frage an Herrn Ogrins, die mich aber auch schon beim Vortrag von Herrn Friedrich beschäftigt hat. Die Frage von Beratungsstrukturen, insbesondere von KMUs. Ich glaube, das ist ein Kernpunkt dessen, was die Sozialpartner in der Chemie machen. Zu sagen, auf der einen Seite brauchst du eine tiefere Analyse, was haben die Beschäftigten in den Betrieben eigentlich für Qualifikation, Erfahrung und was sind die großen Trends und Linien für die Future Skills und wie kommen wir dazu, wenn es eine Diskrepanz gibt und das wird so sein, um von A nach B zu kommen. Und da glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir immer noch mal vor Augen haben, eine Reihe von Unternehmen, selbst in der Chemie, die eine sehr hohe Aus- und Weiterbildungs Quote haben, aber es gibt immer noch eine Vielzahl von Betrieben, die selbst wenn sie wissen, sie müssen was tun im Bereich der Qualifizierung für sich im Unternehmen und für ihre Beschäftigten, dann ist ja immer noch die Frage, was ist da das Richtige? Und das probieren wir bei den Chemie-Sozialpartnern zu organisieren. Eigentlich ist das Signal, Transformation geht nur mit den Menschen, gerade in so einer innovationsgetriebenen Industrie. Und wir investieren in dieses Thema und probieren dort in der Breite etwas zu organisieren. Abschlussbemerkung. Ich würde uns alle bitten, ein bisschen weniger Reflexe zu haben, wenn wir über Ansprüche von Weiterbildung reden. Es gibt eine Situation von heute, wo wir darüber reden, wie ist das mit An- und Ungelernten, wie ist das, wenn Leute bildungsfern waren, das ist alles richtig. Aber das große Bild muss doch sein, dass wir der Meinung sind, dass eine Verzahnung von Aus- und Weiterbildung etwas ist, was kontinuierlich in der Erwerbsbiografie funktionieren muss. Und je früher wir damit beginnen und je mehr Kontinuität wir reinbringen, desto besser wird es. Und von daher glaube ich auch, Frau Fahimi hat es gesagt, wir müssen ein paar Linien verbinden. Aber dieses Big Picture, das ist, glaube ich, auch der Auftrag, den wir nochmal in unserer Diskussion haben müssen.
Herzlichen Dank, Herr Grioli. Dann sollten wir in die Antwortrunde kommen. Bitte mit Blick auf die Zeit. Wir haben 4 Fragen. Ich beginne mit Professor Bosch, dann Herrn Ogrins und dann Herrn Friedrich. An Sie, Herr Bosch, die Frage von Frau Fahimi, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich bin ein Anhänger einer Definition des lebenslangen Lernens. Das reicht von der Jugend bis ins Erwachsenenalter. Ich habe die Unterscheidung in meiner Antwort auf Ihre Frage eigentlich deshalb gefällt, weil Es ist ja nicht Notwendigkeit des lebenslangen Lernens folgert ja nicht automatisch, dass alle Systeme in ein System überführt werden. Ich halte die Schnittstelle des Übergangs von Schule in den Beruf mit all den Beratungsstrukturen der Berufsberatung, die übrigens auch Akademiker betreffen, für einen eigenen Bereich mit eigener Expertise, und es würde aus meiner Sicht keinen Sinn machen, wenn wir beispielsweise bei der Bundesagentur die ganzen Spezialisten aus diesem Übergangsbereich, die in den Jugendbildungsagenturen arbeiten, zusammenlegen würden mit den Spezialisten, die an anderer Stelle arbeiten. Trotzdem müssen die Systeme anschlussfähig sein und offen sein für ein gemeinsames Verständnis von lebenslangem Lernen. Sie haben zu Recht gesagt, dass im Erwachsenenalter dann, wann immer das beginnt, bei der BA in der Arbeitsmarktpolitik ab 25 Jahre, im BAföG ab 30 Jahre, da muss sozusagen alles möglich sein, was auch in der ersten Phase auch finanziert wird, also das Nachholen von Berufsabschlüssen und von Schulabschlüssen. Es gibt auch die Idee, dass jeder sozusagen ein Gesamtkonto über seinen ganzen Lebenslauf bekommt, von 50.000 Stunden oder so etwas. Solche Vorschläge sind schon mal genannt worden. Ich glaube, das führt uns in diese bürokratische Falle von Kontensystemen, aber wir müssen das anders lösen. Wir müssen nämlich all denjenigen, die in der frühen Phase benachteiligt sind, besondere Rechte einräumen, in der späteren Phase das nachzuholen. Nur noch eine kurze Anmerkung zu Teilqualifikation. Es ist wirklich die Kernfrage, was die auf dem Arbeitsmarkt wert sind. Meine Studenten liebten die Teilqualifikation immer, und ich habe sie gefragt, meint ihr, dass ihr mit dem Statistikschein oder im Schein in Makrosoziologie auf dem Arbeitsmarkt eine Chance haben? Da sagten sie, nein, haben wir nicht. Das heißt, die Teilqualifikationen haben häufig leider keinen Wert, aber sie sind natürlich schon ein Leistungsbeweis, und für die Leute sind sie unter Umständen sehr wichtig.
Danke sehr, Herr Professor Bosch. Herr Ogrinz, bitte. Frage von Herrn Grioli.
Ja, vielen Dank. Herr Grioli, Transformation geht nur mit den Menschen gekauft, bin ich völlig bei Ihnen. Auch Unternehmen bestehen aus Menschen, also das nehmen wir wirklich sehr wichtig, auch als Chemiearbeitgeber. Wie sieht es jetzt mit diesen Beratungsstrukturen konkret aus? Also ganz konkret kann ich es noch nicht sagen, weil die halt noch nicht aufgestellt sind, aber wir haben ja diese zwei Varianten geplant, einmal mit privaten Dienstleistern, dann zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit. Ich sage mal zu letzterem was. Wir haben der Bundesagentur für Arbeit schon ein Letter of Intent aufgesetzt. Da steht auch drin, welcher der Partner, also Chemie, Sozialpartner und BA, was genau zu leisten hat, welche Rollen da, welche Aufgaben zu erfüllen sind. Das haben wir genau festgeschrieben. Dieser Letter of Intent wird nächste Woche Donnerstag oder Freitag unterzeichnet am Rande der BA-Verwaltungsratssitzung. Das nur nebenbei. Ganz wichtig wird sein beim Aufsetzen dieser Beratungsstrukturen, dass wir die regionalen Akteure stark machen und denen eine wichtige Rolle geben, weil wir der festen Überzeugung sind, dass Arbeitsmärkte wesentlich regional sind. Und deswegen wollen wir die Chemiesozialpartner vor Ort da aktiv werden lassen mit den jeweiligen Agenturen. Genau, das in aller Kürze.
Danke sehr. Dann in aller Kürze noch Herr Friedrich. Die Zeit ist eigentlich schon rum. Bitte knappe Antworten für die Fragen von Frau Kohlrausch, Herr Kohlrausch.
Zur Frage von Frau Kohlrausch. Arbeitsmarktbezug spielt bei der Motivation auch aus meiner Sicht eine ganz wesentliche Rolle und ist in der Beratung natürlich auch ein wichtiger Faktor. Wir haben nicht von ungefähr gesagt, Rechtsanspruch auf Weiterbildung ja, aber arbeitsmarktlicher Bezug muss immer da sein, und das ist ausdrücklich auch aufgrund aller Erfahrungen, die wir aus den Beratungsgesprächen kennen, auch ein ganz wichtiger Faktor für unsere Kunden, dass sie auch die arbeitsmarktliche Perspektive sehen. Also das ist natürlich auch unser Kompetenzfeld. Zur Frage von Herrn Grioli, Differenzierung, das ist auch insofern eine sehr interessante Frage, kann ich jetzt nur in aller Kürze beantworten. Wir haben deutliche Unterschiede in der Beschäftigtenförderung in der Struktur. Wir haben bei den Weiterbildungskosten 2019 gegenüber 2018 einen Anstieg um 6%, während wir bei dem sogenannten Arbeitsentgeltzuschuss, also bei den Arbeitsentgelten, die wir für die Qualifizierungszeit erstatten, einen Anstieg um 94%. Also es ist eine erhebliche Diskrepanz. Würde jetzt zu weit führen, das zu erklären. Noch ein Stichwort, über 90% der Förderung im Bereich der Beschäftigtenförderung entfällt auf KMU. Auch da gibt es ja den Mythos, dass das in eine andere Richtung läuft. Zumindest aktuell ist der Anteil ganz klar auf der KMU-Seite.
Danke sehr, Herr Friedrich. Aber die knappe Antwort, gegebenenfalls kann von der Fraktion der SPD ja nochmal nachgehakt werden in der zweiten Runde. Dann kommen wir zur Fraktion der AfD. Ich habe gesehen, Herr Seifen als zweites, das erste ist weg gewesen. Wer möchte anfangen bei der AfD?
Herr Gizek.
Herr Gizek und dann Herr Seifen, bitte. Ja, Sie haben das Wort.
Ja. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die interessanten Vorträge. Ich habe zwei Fragen an Herrn Dr. Okrenz. In einem Vortrag heute Morgen in der PG4 von Herrn Professor Hecker von einer privaten Hochschule war eine der Thesen, dass Weiterbildung nicht mehr nur lokal, regional und national gedacht werden sollte, sondern auch international. Sie haben eben in Ihrem Vortrag die USA angesprochen. Gibt es bei Ihnen schon solche internationale Ansätze der Weiterbildung in Ihrer Branche? Und das Zweite, halten Sie es für notwendig, bei den zentralen Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen bundeseinheitliche Standards für die Schulabgänger einzufordern, um zum Beispiel bei dem Einstieg in ein Studium oder direkt ins Berufsleben möglichst gleiche Voraussetzungen zu schaffen? Als Hochschullehrer für Wirtschaftsmathematik erlebe ich dort eine sehr hohe Volatilität, gerade was Rechnen anbelangt. Bedanke mich.
Danke sehr, Herr Gizek. Dann Herr Seifen, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte eine Frage an Herrn Friedrich von der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit. Stichwort Weiterbildung. Ich weiß jetzt nicht genau, was alles zur Weiterbildung zählt. Also es werden ja auch von der Bundesagentur für Arbeit Projekte angeboten, die sich nicht unbedingt auf die fachliche Weiterbildung beziehen, sondern auch auf die Weiterbildung der Persönlichkeit, will ich mal so sagen. Also da werden zum Beispiel Theaterprojekte und Ähnliches angeboten, in denen die jungen Menschen oder die Arbeitslosen, sagen wir mal, in ihrer Rolle sich finden sollen, ihre Persönlichkeit festigen sollen. Meine Frage, ist das so? Zählt das auch zur Weiterbildung? Und zweitens, gibt es da eine Evaluation, inwiefern diese Weiterbildung von Nutzen ist? Und drittens, gibt es überhaupt eine Evaluation, auch über andere Weiterbildungsbereiche, inwiefern die Gelder, die dort eingesetzt werden, von Nutzen sind? Vielen Dank, ich bin fertig.
Herzlichen Dank, Herr Seifen. Dann würden wir diesmal mit Herrn Okrenz beginnen und der Beantwortung der beiden Fragen von Herrn Gizek bitte. Und dann Herr Friedrich.
Ja, vielen Dank für die Fragen. Also Ansätze in der internationalen Weiterbildung haben wir nicht. Also wir kooperieren nicht mit den USA oder mit der chinesischen Chemieindustrie, um da gemeinsame Weiterbildungsprogramme zu entwickeln. Allerdings wollen wir schon insofern voneinander lernen, als die Arbeitsmärkte natürlich global sind und man schon schauen kann, wie entwickeln sich denn bestimmte Kompetenzen in China oder in den USA, also was wird da nachgefragt? Ganz konkret zum Beispiel IT-Kompetenzen, die man nicht zuerst jetzt mit der Chemie assoziiert, die sind für uns auch immer wichtiger. Und da schauen wir schon, welche Art von IT-Kompetenzen werden eigentlich in welcher Form wie nachgefragt. Also schon ein globaler Blick, um zu lernen, aber nicht um gemeinsame Weiterbildungsprogramme jetzt aufzusetzen. Zur zweiten Frage, den Kulturtechniken. Brauchen wir mehr bundeseinheitliche Standards? Kurze Antwort, ich mache mich damit bei den Föderalisten unbeliebt, aber ja, ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall etwas weniger Bildungsföderalismus, etwas mehr gemeinsame Standards, da geht es einfach um Vergleichbarkeit, um Mobilität. Wer selber Kinder hat, die mal von Bundesland A nach B reisen, also ich wohne in Wiesbaden, Mainz ist auf der anderen Seite, es ist ein Graus. Also was nicht heißt, Föderalismus ist schlecht, nicht falsch verstehen, aber ein gewisses Maß an mehr Einheitlichkeit und ein bisschen mehr Eitelkeiten von Kultusministern auf Länderebene würde der Republik ganz gut tun.
Danke sehr, Herr Okrenz. Dann bitte Herr Friedrich zur Beantwortung der Frage von Herrn Seifen.
Ja, beantworte ich gerne. Zum einen, zum ersten Teil der Frage, fördern wir mit Mitteln der Bundesagentur auch überfachliche Qualifikationen. Vielleicht da nochmal von der Grundstruktur der Fördermöglichkeiten, die wir in der BA haben. Wir haben einmal die eher kürzer laufenden Maßnahmen, die sogenannten Paragraph 45 Maßnahmen, die gehen so im Schnitt ungefähr bis zu 8 Wochen. Und da ist es durchaus typisch, dass solche Maßnahmeinhalte, wie Sie sie angesprochen haben, auch Inhalt von Maßnahmen sein können. Also auch zum Beispiel Theaterprojekte etc. könnte ich mir vorstellen. Ich habe jetzt zwar kein unmittelbares Projekt im Auge. Wir schreiben ja Maßnahmen nach § 45 auch zentral aus. Da sind wir jetzt mit solchen Maßnahmen nicht unterwegs. Aber es ist auch durchaus möglich, dass Jobcenter und Arbeitsagentur dezentral Maßnahmen ausschreiben. Ich schließe das nicht aus. Und es ist durchaus meiner Ansicht nach sinnvoll, keine scharfe Abgrenzung zwischen fachlicher und überfachlicher Qualifikation vorzunehmen, sondern dass es durchaus beides sehr berechtigt ist. Meiner Einschätzung nach oder Empfehlung nach würde ich das häufig kombinieren, diese beiden Aspekte, fachlich und überfachlich. Die eher langlaufenden Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung sind ja so konzipiert, und da vielleicht auch noch insofern mal der Hinweis in der Grundstruktur, dass wir einen Bildungsgutschein ausgeben, der sozusagen im Anschluss ein Beratungsgespräch stattfindet oder ausgegeben wird und das Bildungsziel zwischen dem Kunden und unserem Berater vereinbart wird. Und mit diesem Bildungsziel, der auf dem Gutschein draufsteht, geht nun der Arbeitslose bzw. unser Kunde auf dem Bildungsträgermarkt auf die Suche. Und wenn da jetzt mal beispielsweise eine überfachliche Qualifikation, was ich nicht ausschließe, auch im Weiterbildungsbereich draufstehen würde, gibt es durchaus ganz gewollt auch den Ansatz, dass unsere Kunden sich Weiterbildungsträger suchen, die zu ihnen passen, möglicherweise auch eher projektartig die Weiterbildung durchführen. Also das insofern durchaus im Bereich des Möglichen. Wir sind in der beruflichen Weiterbildung sehr wettbewerbsorientiert aufgestellt seit der Reform 2012 mit durchaus aus meiner Sicht positiven Tendenzen. Da merken wir jetzt auch gerade in der aktuellen Corona-Situation, dass uns dieser Wettbewerb unter den Bildungsträgern durchaus gut tut. Zu der Frage der Evaluation, die Kennzahlen oder die Mechanismen, nach denen wir den Erfolg einer Weiterbildung beurteilen, sind in erster Linie arbeitsmarktorientiert. Das heißt, wir schauen uns an, ob nach einer gewissen Zeit nach Beendigung der Weiterbildungsmaßnahme derjenige oder diejenige noch arbeitslos ist, beziehungsweise was noch ein besserer Indikator ist, ob jemand in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung ist, die sogenannte Eingliederungsquote. Und diese Eingliederungsquoten sind auch wissenschaftlich schon mehrfach untersucht worden von unserem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Verkürzt kann man sagen, dass es insbesondere bei den abschlussorientierten Maßnahmen zu beachtlichen Erfolgen führt. 12-20%, je nach Untersuchungsmethode, gegenüber einem sogenannten statistischen Zwilling. Das heißt, wenn man, das ist auch wissenschaftlich natürlich notwendig, sich Maßnahmen anzuschauen im Vergleich zu einer ähnlichen Zielgruppe, die eine Maßnahme in dem Zeitraum nicht durchführt, führt es zu einem Effekt von circa 12-20%. Und es ist mehrfach in diesen Forschungsstudien betont worden, dass insofern von einer Weiterbildungsrendite, wenn Sie das so nennen wollen, gesprochen werden kann. Also insofern unterstützen wir das ausdrücklich, wenngleich ich das ja auch in meinem Impulsvortrag schon gesagt habe. Weiterbildung, der Weiterbildung willen ist nicht unser Konzept. Es muss immer in der ersten Stufe eine sorgfältige Auswahl getroffen werden. Und wir haben ein sogenanntes Beratungskonzept nach 4-Phasen-Modell, in dem auch analysiert, was ist jetzt für unsere Kunden die richtige Strategie. Und wenn der Kunde, also wir haben mindestens 5, 6, 7, 8 unterschiedliche Strategieansätze und einer dieser Ansätze kann die Weiterbildung sein. Und diese Sorgfalt auch in der Qualität der Beratung stellt schon sicher, dass wir Weiterbildung für uns ja auch vergleichsweise das teuerste Förderinstrument, was wir haben in unserem Köcher, dass das entsprechend auch sorgfältig eingesetzt wird. Und auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, dass aus aktueller Sicht jeder Kunde, der eine Weiterbildung braucht, diese auch bekommt.
Danke sehr, Herr Friedrich. Wir haben noch Zeit für eine kurze Nachfrage.
Ja, Herr Giesek. Würde ich die gerne nutzen, nochmal an den Herrn Dr. Ukrenz. Sie hatten eben angedeutet, dass Sie 1.500 € im Durchschnitt ausgeben für Weiterbildung. Als Statistiker weiß ich, dass so Durchschnitte immer so ein kleines Problem haben. Wenn Sie, was weiß ich, auf Führungsebene so ein Rhetorikseminar machen, dann haben Sie vermutlich am halben Tag schon 1.500 € weg. Haben Sie belastbares Zahlenmaterial, ob es da signifikante Unterschiede gibt in den einzelnen Berufsebenen bei dieser Kennzahl?
Herr Okrenz, bitte.
Also sagen wir mal so, wir haben sehr seriöses Zahlenmaterial. Wir lassen das immer machen vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, wird da gerne als Arbeitgeber nachtituliert, ist aber trotzdem wissenschaftlich, also die machen wirklich eine gute Arbeit. Übrigens auch für die gesamte deutsche Wirtschaft, also die deutsche Wirtschaft insgesamt gibt ja über 30 Milliarden Euro für Weiterbildung aus. Aber zu Ihrer Frage, wenn ich es richtig verstanden habe, würden Sie haben Sie gefragt nach unterschiedlichen Berufsgruppen oder Qualifikationsniveaus, wenn ich Sie richtig verstanden habe, da ist es schon so, dass natürlich die Weiterbildungsbereitschaft und auch insgesamt die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen bei den höher Qualifizierten auch höher ist. Also es gilt das Matthäus-Prinzip, wer hat, dem wird gegeben. Das ist bei uns auch so, das können wir auch mit Zahlen ganz gut zeigen. Die Studie des IW ist auch öffentlich einsehbar, kann ich Ihnen auch gerne zuschicken, das können wir leider auch bestätigen.
Herzlichen Dank, Herr Okrenz. Damit sind wir zu Ende mit der AfD-Fraktion und wir kommen zur FDP-Fraktion. Wer möchte dort das Wort ergreifen, bitte?
Ja, da würde ich, also Jens Brandenburg, direkt das Wort ergreifen.
Kollege Brandenburg, bitte. Jawohl.
Ja, vielen Dank. Herr Friedrich, eine Frage hätte ich an Sie. Vielen Dank auch für Ihren Input nochmal. Sie haben ja unter anderem verwiesen auf die Flexibilisierung des Verkürzungsgebots. Das ist ja keine neue Forderung, aber immer noch eine sehr schlüssige Forderung. Mich würde einfach mal interessieren, da Sie ja auch sicher regelmäßig mit dem Ministerium und weiteren Akteuren sprechen, woran hakt es denn? Was spricht denn dagegen? Also warum ist diese Forderung nicht längst auch mit breiterer Unterstützung umgesetzt? Zweite Frage hätte ich an Herrn Ogrins. Wir haben ja bei uns in der Enquete-Kommission durchaus sehr unterschiedliche Bereiche der Weiterbildung zu besprechen. Mein Eindruck, den würde ich kurz schildern, damit Sie widersprechen oder zustimmen können, ob ich Sie da richtig verstanden habe, ist, dass Sie sich ja sehr stark auf die betriebliche Weiterbildung fokussiert haben, also immer auf die, wo im Wesentlichen der Betrieb finanzieren soll und natürlich auch der Betrieb selbst ein Interesse daran hat. Verstehe ich Sie richtig, dass in diesem Bereich im Prinzip zusätzlich zu den Programmen, die wir bisher haben, keine großen neuen Summen an zusätzlicher Förderung möglich sind und Ihre Ausführungen allerdings nicht auf andere Bereiche der außerbetrieblichen Weiterbildung bezogen waren? Und als letztes einen Punkt hätte ich noch zu Herrn Professor Bosch. Ich war das als Diskussionsbeitrag auch hier gerne zur Gelegenheit zu widersprechen oder klarzustellen. Aber ich war ein wenig überrascht, dass Sie doch sehr vehement die Bildungskonten ablehnen, mit zwei Argumenten, die ich raushöre. Das eine, dass das automatisch mit einer Gießkannenfinanzierung verbunden wäre. Da würde ich sehr deutlich widersprechen, also zumindest für unser FDP-Modell. Ich weiß, dass das auch bei anderen Modellen teilweise der Fall ist. Wäre es keineswegs ein Gießkannenzuschuss für alle, sondern durchaus an beispielsweise Einkommen gekoppelt. Und Sie hatten als zweites Argument die Bürokratie gebracht. Da war ich sehr erstaunt, dass Sie ausgerechnet Systeme wie das bisherige BAföG eher als Vorbildsysteme nehmen, die es weiter auszubauen gelte. Denn mein Eindruck ist jetzt insbesondere aus Nutzersicht, aus Bürger- und Bürgerinnensicht, dass ein zentrales Bildungskonto, wo man einmal sich einloggt, sieht, wie viel Guthaben dann vorhanden ist und wofür man das einlösen kann, deutlich, deutlich unbürokratischer und leichter zu nutzen wäre als dieser riesengroße Wust an Einzelprogrammen auf allen unterschiedlichen Ebenen, wo die Gelder im Regelfall gar nicht erst abfließen, weil diejenigen, für die die Gelder gedacht sind, im Zweifel gar nicht wissen, dass es diese Programme gibt, geschweige denn, welche Formulare sie alle dafür ausfüllen müssten. Und selbst beim BAföG als ein Programm, was ja durchaus bekannter ist, im Regelfall vorher gar nicht seriös vorhergesagt werden kann, welcher Förderanspruch denn nach Bewilligung oder Ablehnung des Antrags überhaupt rauskommt. Also das würde mich sehr nochmal interessieren, Ihre Begründung, warum Sie die Bildungskonten vor dem Hintergrund ablehnen und gleichzeitig auf Instrumente wie BAföG setzen. Und jetzt würde ich noch übergeben an den Herrn Klöß, der auch noch zwei, drei Fragen zur Ergänzung hat.
Dankeschön, Jens Brandenburg. Herr Klöß, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. An jeden der Vortragenden eine kurze Frage. Vielen Dank für die Präsentation. Herr Friedrich, zunächst die Frage. Sie haben ja von der Zunahme des Anteils der Förderung für Beschäftigte bezogen auf die Gesamtförderung gesprochen. Beobachten Sie schon einen Effekt von, ich sag mal, Corona-induzierter Digitalisierung und der Verschiebung der Maßnahmen, die Sie bewilligen bzw. die Sie mit auf den Weg bringen? Vielen Dank, Herr Ogrenz. Sehr interessant, Future Skills, kurze Frage. Inwieweit spielt sich dort in dem Prozess der Qualifikationsanalyse, die ich auch interessant finde, inwieweit spielt sich dort das Thema konzeptionelle Erfassung von Digitalisierung der Weiterbildung schon quasi sehr dezidiert ab. Sie nehmen ja wahrscheinlich Bedarfsabfragen sowohl für die Unternehmen wie für die Beschäftigten mit vor. Wie fassen Sie das konzeptionell? Und die dritte Frage an Herrn Bosch, vielen Dank auch dafür. Ich verstehe Sie so ein bisschen zwischen den Zeilen, dass Sie die groben Finanzierungsstrukturen zwischen, sagen wir mal, der Förderung von akademischer Bildung auf der einen Seite heranziehen als Richtschnur dafür, wie man die Förderkulisse für die berufliche Weiterbildung ausbauen könnte. Beziehen Sie bei diesen Überlegungen auch ein, dass es möglicherweise bei der Finanzierungsstruktur, die bisher an die Hochschulen geht, Stichwort der Anreiz zum konsekutiven Master, ob das möglicherweise eine Pflichtsteuerung sein kann, die insgesamt dazu beiträgt, dass wir die berufliche Qualifizierung etwas an der Stelle aus dieser Perspektive möglicherweise vernachlässigen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Klöß. 6 Fragen, 5 Minuten 20 zur Antwort. Wir beginnen mit Professor Bosch, bitte, die beiden Fragen von Herrn Brandenburg, Herrn Klöß. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank. Zu den Konten. Ich bin schon deshalb kritisch, weil wenn Sie jedem ein Konto einräumen oder einer ganzen großen Gruppe, dann müssen Sie ja letztlich auch die Maßnahmen kontrollieren. Sie kommen nicht drum herum, dann auch die Qualität der Maßnahmen in irgendeiner Weise zu erfassen und zu kontrollieren. Das haben Sie mit den in den anderen Systemen haben Sie das mit der Beratung viel weniger oder mit dem Anspruch einer Zertifizierung. Und natürlich ist ein BAföG auch bürokratisch, aber das ist ja auch ein langer Anspruch. Sie erwerben einen Anspruch auf eine Förderung von mehreren Jahren und der Fortschritt ihres Bildungsverlaufes wird kontrolliert und diese Kontrollen sind einfach notwendig. Aber das ist ein System, was in der Bevölkerung bekannt ist. Ich sehe auch nicht, dass diese Bürokratie irgendwo die Inanspruchnahme bremst. Die Bürokratie ist leider in gewissem Maße notwendig, wenn man sie vereinfachen kann, wäre ich sehr dafür. Wenn Sie jetzt, sagen wir mal, ein Studium über Konten finanzieren wollen, dann wird Ihnen das nicht gelingen, weil Sie können nicht Konten für viele Leute so hoch auffüllen, dass man eine langfristige Maßnahme damit finanzieren kann. Die Erfahrungen übrigens in Großbritannien zeigen in hohem Maße auch die Korruptionsanfälligkeit von diesen Learning Accounts. Die berufliche Bildung und die Akademiker als Maßstab, ich sehe das nicht so, dass ich die als Maßstab inhaltlich nehme, aber natürlich schon in der Frage, werden Akademiker besser behandelt als beruflich Qualifizierte? Und ich muss sagen, wir haben in Deutschland eine wirklich gute Tradition, dass in der Reform des BAföG und des Aufstiegs BAföGs eine große Koalition über mehrere Parteien hinweg in den letzten 20 Jahren darauf geachtet hat, dass es auch individuelle Unterstützung gibt für berufliche Qualifizierung und das finden wir in den Stipendiensystemen der meisten anderen europäischen Länder, finden wir das überhaupt nicht und wir haben heute neue Ungleichheiten mit der höheren Altersgrenze von 35 Jahren für ein Masterstudium, während beim Nachholen eines Schulabschlusses wir die Altersgrenze von 30 Jahren haben. Aber ich stimme Ihnen zu, aber das wäre eine größere Diskussion, dass der Bologna-Prozess, der Fokus der Öffentlichkeit auf die akademische Ausbildung dazu geführt hat, dass wir die berufliche Ausbildung in den letzten Jahren deutlich vernachlässigt haben. Aber ein Grund, warum auch weniger in die berufliche Ausbildung gehen, ist der Verfall der Löhne in vielen Bereichen. Wenn Sie nur den Mindestlohn bekommen für eine qualifizierte Berufsausbildung, dann ist der Anreiz natürlich fast gleich null.
Danke sehr, Herr Bosch. Herr Ogrins, bitte mit 2 Antworten.
Dankeschön. Da habe ich für jede Antwort 1 Minute. Also Herr Brandenburg, vielen Dank für Ihre Frage. Sie haben recht. Bitte verzeihen Sie alle meinen Tunnelblick. Ich habe natürlich aus der Sicht von Unternehmen gesprochen, die einen betrieblichen Bedarf für ihre konkreten Kompetenzen am Arbeitsplatz haben. Also daher habe ich ganz stark argumentiert. Mein Fokus war jetzt nicht so stark auf den Geringqualifizierten oder Arbeitslosen. Das ist nochmal ein eigenes Thema. In der Tat, Sie haben aber richtig rausgehört, Herr Brandenburg, also wir glauben nicht, dass da jetzt im Moment eigentlich was gemacht werden muss beim Thema betriebliche Weiterbildung. Es gibt das Qualifizierungschancengesetz, das ist noch ziemlich jung. Und generell, da würde ich wirklich gerade in diesen Corona- und doch ein bisschen staatsgläubigen Zeiten für plädieren, es gibt auch so etwas wie einen Weiterbildungsmarkt. Und der ist nicht immer nur schlecht. Ja, natürlich gibt es das Problem, wir haben viele Anbieter, eine gewisse Intransparenz. Man könnte das ein bisschen auf einer Plattform vielleicht bündeln, Angebote besser darstellen für diejenigen, die sich weiterbilden wollen. Aber
Insgesamt ist das ein gut funktionierender Weiterbildungsmarkt. Deswegen genau richtig rausgehört. Herr Klöß, schön, dass Sie da sind. Wusste ich gar nicht. Herr Klöß und ich, wir kennen uns. Ihre Frage zum Future Skills Report, also der funktioniert ganz anders. Ja, also ich will es mal ganz kurz skizzieren. Wir machen das mit einem kleinen Start-up, also kleines Unternehmen, das spezialisiert ist auf KI-Lösungen im Personalbereich. Und die haben die Möglichkeit, eine künstliche Intelligenz über Tausende von Datenquellen global fahren zu lassen, sogenanntes Web-Crawling, ja, tolles Wort. Und die schauen da sich Jobportale an weltweit, die zapfen öffentliche statistische Quellen an und generieren daraus Aussagen über Skills-Trends. Das heißt, kurz gesagt, der Future Skills Report hat, wie der Name sagt, viel mit den Kompetenzen zu tun. Und das ist der Link zum Thema Weiterbildung. Also wir schauen wirklich genau auf die Kompetenzen, die gefragt werden. Aber sowas wie konzeptionelle Erfassung der Digitalisierung ist da noch nicht mitgedacht.
Danke sehr. Oh, Grins, Herr Friedrich, jetzt haben Sie nur noch 20 Sekunden.
Echte Herausforderung. Ja, Herr Brandenburg, ganz kurz zum Thema Flexibilisierung, Verkürzungsgebot. Ich kann nur so viel sagen, es gibt darüber auch einen Konsens in der nationalen Weiterbildungsstrategie. Wir haben ein sogenanntes Commitment, also alle Stakeholder, die da versammelt sind, miteinander vereinbart, die unter bestimmten Voraussetzungen die Flexibilisierung des Verkürzungsgebotes ausdrücklich fordern. Insofern bin ich zuversichtlich, dass wir da auch eine Bewegung mittelfristig bekommen. Zu dem Thema Corona merken wir das in den Weiterbildungen? Ja, auf jeden Fall. In aller Kürze, vielleicht auch vertieft nachher, nochmal in der zweiten Runde, aber circa 80% unserer Maßnahmen sind auch aus bestimmten klaren Rahmenbedingungen heraus in sogenannte alternative Maßnahmedurchführung jetzt am Laufen. Davon wird sicher nur ein Teil digital stattfinden. Da gibt es auch andere Maßnahmeformen. Aber durchsetzen werden sich aus meiner Sicht mittelfristig Mischformen, zum Beispiel Blended Learning oder das virtuelle Klassenzimmer.
Herzlichen Dank für die knappen Antworten, Herr Friedrich, Ihnen. Und wir kommen zur Fraktion Die Linke. Frau Bilinski und Frau Kollegin Bull-Bischof haben sich gemeldet. Frau Bilinski, bitte.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich habe eine Frage an Herrn Friedrich. Und zwar haben wir hier in der Enquete schon mehrfach gehört, beispielsweise aus Studien des IAB, Weiterbildungschancen sind ungleich verteilt. Insofern ist es besonders wichtig, ganz spezifische Zielgruppen in den Blick zu nehmen, die hiervon besonders betroffen sind. Geringqualifizierte sind angesprochen worden, auch von Ihnen, Herr Friedrich, die große Gruppe derjenigen jungen Menschen, die ohne Berufsabschluss bleiben, ist hier eine wichtige Zielgruppe für uns. Gerade bei diesen Personen ist es allerdings so, dass auch die Weiterbildungsbereitschaft ja gering ausgeprägt ist. Insofern müssen wir uns Konzepte überlegen, wie wir diese Zielgruppen in besonderem Maße ansprechen. Das heißt, meine Frage auch an Sie, wie können wir die Personen mit ins Boot holen für Weiterbildung und für Nachqualifizierung? Sie haben angesprochen, Motivation auszubauen, Rahmenbedingungen zu verbessern. Das würde ich gerne noch mal ein bisschen konkreter hören. Sicherlich ist hier der finanzielle Rahmen ein wichtiger, aber beispielsweise auch die Entwicklung besonderer Konzepte im Rahmen der Nachqualifizierung für diese Personengruppe, besondere Lernkonzepte für Erwachsene, besondere Zugänge, die hier aufgegriffen werden sollten. Das spielt eine wichtige Rolle. Wir haben uns heute Morgen in der Projektgruppe damit beschäftigt und haben gehört, auch von seitens des BIP, wir brauchen hier mehr Beratung und Unterstützungsstrukturen. Teilweise ist es über das SGB III möglich. Hier kam nochmal die Idee auf, kann ich beispielsweise auch ein ABH, Ausbildungsbegleithilfen für Erwachsene oder Strukturen ähnlich wie bei der assistierten Ausbildung vielleicht auch finanziert werden seitens der BA. Wir haben gehört, weiterbildungsbegleitende Hilfen sind aber nicht für Teilqualifikationen beispielsweise möglich. Das wäre vielleicht auch wichtig. Und hinzu kommt noch, das wurde heute Morgen in der Diskussion auch deutlich, wenn wir das SGB II nehmen, ist zunächst mal die Vermittlung in Arbeit hat größere Priorität, als die Person in Weiterbildung zu vermitteln. Ich würde gerne wissen, wie die BA zukünftig damit umgehen möchte, genau diese spezifischen Zielgruppen mit anderen Konzepten und anderen Zugängen hier ins Boot zu holen.
Herzlichen Dank, Frau Bilinski. Frau Kollegin Bull-Bischof, bitte.
Ja, ich würde das gern fortsetzen. Und zwar geht es mir um die Perspektive der Beschäftigten in der beruflichen Weiterbildung. Also vorhin ist ja die Reform 2012 angesprochen. Ich sehe das ein bisschen anders. Also ich denke, dass es da bei weitem nicht nur positive Wirkungen gerade bei dem Thema Beschäftigte in der beruflichen Weiterbildung gibt, weil entscheidend für die Qualitätssicherung der Menschen, die eben von Frau Belinski in den Blick genommen wurden, sind auch die Arbeitsbedingungen des Lehr- und des Betreuungspersonals. Und ich sag mal, ich persönlich verlasse keine Podiumsdiskussion zu diesem Thema, als dass nicht danach Menschen, Frauen und Männer
Jetzt hängt Frau Bull-Bischof bei mir. Bei Frau Lezius auch.
Im Prinzip am Ende dazu führt, dass das billigste Verhältnis, das billigste Angebot genommen wird, was nun wahrlich nicht immer gleich das mit der größten Qualität ist. Also zusätzliche qualitätsentscheidende Kriterien könnten zum Beispiel sein, die Einhaltung von Tarifverträgen, mindestens aber branchenübliche Haustarifverträge oder dass man ein angemessenes Verhältnis von befristeten und unbefristeten Beschäftigten hat, dass Vor- und Nachbereitungszeit eine Rolle spielt bei den Beschäftigten, dass man Aus- und Fortbildung des Lehr- und Betreuungspersonals also zum Bestandteil auch der Kostenrechnung macht. Meine Frage ist, in der Weiterbildungsstrategie ist ja die Reform des AZAV, der AZAV auch zum Thema gemacht worden, zumindest angesprochen, in Erwägung gezogen. Wäre es nicht angebracht, die von mir eben geschilderten zusätzlichen qualitätsentscheidenden Kriterien auch bei der Finanzierung dieser Maßnahmen im Sinne von Qualitätssicherung für Arbeitssuchende und für gering qualifizierte Menschen zum Bestandteil zu machen.
Danke sehr, Frau Kollegin Bull-Bischof. Sie waren zwischendurch kurz nicht zu hören, aber ich glaube, das man hat es trotzdem verstanden. Die Frage richtet sich auch an Herrn Friedrich, habe ich verstanden, ja?
Ja.
Ja, prima. Dann Herr Friedrich, haben Sie 5 Minuten Zeit maximal, um die beiden Fragen zu beantworten, bitte.
Gerne. Also ich steige mal ein mit der ersten Frage von der Frau Belinski. Die Frage, wie gelingt es uns, die Weiterbildungschancen gerade von Zielgruppen abgewiesenerweise nicht im gleichen Umfang teilhaben an der Weiterbildung? Wie können wir stärker berücksichtigen? Das gilt. Die Frage haben Sie ja stark jetzt ausgerichtet in Richtung geringqualifizierte Langzeitarbeitslose. Das ist ja, was ich in meinem Impulsvortrag auch schon mal angesprochen habe, der Unternehmensfeld analog, dass man sich überlegen muss, wie kommt man stärker an KMU ran im Vergleich zu den überdurchschnittlich an Weiterbildung beteiligten größeren Unternehmen. Ich gehe mal gerne auf diesen ersten Teil nochmal ein. Ich teile also absolut diesen Befund auch von Ihnen und auch von unseren Forschern, dass wir da eine Schwachstelle haben, dass wir bessere Strategien brauchen, um dem großen Anteil der Qualifizierten insbesondere in der Grundsicherung etwas entgegenzusetzen. Und die Motivation spielt eine Rolle. Ich habe das natürlich, das stimmt, verkürzt gesagt. Mir ist es auch mal ganz wichtig zu betonen, Motivation soll nicht suggerieren, es hängt an der Motivation oder der oder diejenige kann was dafür. Das ist ja vollkommen nachvollziehbar, dass insbesondere bei länger andauernder Arbeitslosigkeit das Zutrauen auf eine durchaus längere Qualifizierung einfach ein Handicap darstellt. Und das gut aufzubereiten, ist elementar. Und das ist so eine längere Qualifizierung ist ja letztendlich auch ein Veränderungsprozess aus der Sicht des Betroffenen. Und man kann den nicht erzwingen. Man kann aber durch eine gute Beratung diesen Prozess erleichtern und auch eine Motivation, also eine ermutigende Haltung da beiführen. Deswegen ist dieser Beratungsansatz jetzt mal insgesamt ein Schlüsselthema. Und ich hatte das auch schon mal angesprochen und der Kollege in der Runde hat es ja auch schon betont, wir müssen stärker verzahnen, vernetzt arbeiten, wir müssen voneinander wissen, wir müssen die Angebote wissen. Und wenn Fördermöglichkeiten vielleicht beim einen Träger nicht funktionieren, dann werden sie beim anderen funktionieren. Ich möchte noch einen Aspekt reinbringen, den ich für ganz wichtig halte. Einmal der Aspekt der Teilqualifizierung ist schon mehrfach angesprochen worden, den brauche ich nicht mehr wiederholen. Es gibt aber sehr ermutigende Beispiele, zum Beispiel in Köln, wo das sehr gut gelingt, Menschen nicht nur zu einer Teilqualifizierung zu bringen, sondern auch Stück für Stück bis zum tatsächlichen Berufsabschluss. Das halte ich für einen ganz wesentlichen Ansatz und auch das Denken in Förderketten. Also wir haben jetzt gerade bei dem neuen Instrument der Teilhabe am Arbeitsmarkt die Erfahrung gemacht, dass es sehr klug ist, zunächst einmal den Einstieg über eine Arbeitstätigkeit herbeizuführen und in der Folge immer sozusagen so nah dran zu sein, wann ist der nächste Schritt für ein arbeitsmarktnäheres Instrument gekommen. Und da gehört die berufliche Weiterbildung auf jeden Fall dazu. Sie ist ja auch Teilelement dieses Konzeptes der Teilhabe am Arbeitsmarkt, dass man da bis zu einem gewissen Anteil auch FBW oder berufliche Weiterbildung integrieren kann. Und im Idealfall wird es, und das wird sich zeigen in den nächsten Jahren und Monaten schon, ob es gelingt, diese Menschen auch im Anschluss an eine Tätigkeit in arbeitsmarktnähere Arbeitsmarktinstrumente reinzubringen. Zu dem anderen Thema der Qualitätssicherung. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, gerade die Ansätze, die Sie angesprochen haben, habe ich, glaube ich, oder leider nicht verstanden. Aber das ist nochmal eine gute Möglichkeit, etwas klarzustellen. Wir kennen das natürlich, diese Argumente. Die berufliche Weiterbildung funktioniert nicht oder wird nicht nach dem System der Vergabemaßnahmen der Bundesagentur vergeben, sondern nach diesem Bildungsgutscheinkonzept. Und das Bildungsgutscheinkonzept wird reguliert von den sogenannten fachkundigen Stellen und darüber liegend der deutschen Akkreditierungsstelle, der DAX. Und da werden die Qualitätssicherungssysteme geprüft und eingehalten. Wir haben da als BA nur sehr begrenzte Einflussmöglichkeiten und unterstützen auf jeden Fall Ansätze, die Qualität in der Weiterbildungsbranche stärkt. Und es ist ganz wichtig, und das ist ein Schlüssel der Reform der AZAV, also der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung, dass Bildungsträger aktiv ihre Maßnahmen kalkulieren und auch Qualitätsaspekte, wenn sie Geld kosten, in ihre aktive unternehmerische Kalkulation einbringen. Es gibt finanzielle Möglichkeiten, um das zukünftig verstärkt auch in der Maßnahmekalkulation und in den Kosten, die wir dann erstatten, zu berücksichtigen.
Herzlichen Dank, Herr Friedrich. Frau Kollegin Bulbischow, vielleicht machen Sie bitte das Mikrofon aus, das bei Ihnen noch an. Und wir würden dann fortfahren mit in dieser Runde mit der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und ich habe eine Wortmeldung von Herrn Strengmann-Kuhn notiert. Ist ja noch keine weitere Wortmeldung. Dann
bitte Herr Strengmann-Kuhn. Frau Kupfer hatte sich gemeldet.
Frau Kupfer hatte sich, glaube ich, auch noch gemeldet. Dann kann sie anfangen und diese ergänzt angegeben.
Okay, prima. Dann
beginnt Frau Kupfer. Meine Frage hat der Herr Friedrich aber schon beantwortet. Daher.
Okay, ich habe schon geahnt, Frau Kupfer, Sie sehen. Gut,
dann Herr Strengmann, gut. Dann fange ich mal, lege ich mal los. Ich habe zunächst mal an Herrn Ogrins die Frage zu der Weiterbildungsberatung. Das fand ich sehr spannend, was Sie dazu erzählt haben. Nicht zuletzt, weil ich aus Hessen komme und hatte davon noch nicht im Detail viel mitgekriegt. Sie haben in Ihrer Folie geschrieben, dass Sie zwei Varianten haben, entweder private Dienstleister oder Bundesagentur für Arbeit, habe ich das richtig so verstanden? Es wäre doch aber eigentlich sinnvoll, wenn das gemeinsam wäre, vielleicht sogar weitere Akteure noch dazu die Weiterbildungsberatung machen, so eine Art Bildungsnetzwerk. Und wir Grünen schlagen ja eine Bildungsagentur vor, sodass es eine Stelle gibt, zu der man hingehen kann, wo die unterschiedlichen Akteure da sind, weil die Leute ja oft gar nicht wissen, was es so alles gibt. Und dann kann man zu einer Stelle hingehen und kriegt dann die Beratung, die man dann perfekt braucht. Also wie ist das? Ist das getrennt oder gibt es da auch Kooperationen? Und wen würden Sie denken, sollte man gegebenenfalls noch mit dazu nehmen? Zweite Frage an den Herrn Friedrich, auch nochmal in eine ähnliche Richtung. Der Herr Bosch hat in seiner Stellungnahme ja auch die Modellprojekte der BA in Sachen Weiterbildungsberatung gewürdigt und Sie hatten schon auf Bremen unter anderem hingewiesen. Vielleicht können Sie zu den anderen Modellprojekten auch noch was sagen, was für Erfahrungen die Bundesagentur da gemacht hat und wie Sie sich so eine Beratungsstruktur vorstellen könnten, so eine Weiterentwicklung, vielleicht auch mit der Perspektive so einer Bildungsagentur, wie wir Grüne die vorschlagen. Dann eine zweite Frage an den Herrn Friedrich. Sie haben ja auch gesagt, so ein Qualifizierungsbonus wäre eine sinnvolle Geschichte, die es auch in Modellprojekten jetzt gibt, schon bei der BA oder gemacht werden sollen. Wäre das nicht gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten auch eine Maßnahme, um Weiterbildung zu unterstützen? Man sieht ja in Ihren Zahlen, sind nicht ganz vergleichbar jetzt, weil 2020 noch nicht das ganze Jahr war, aber die Zahlen sind schon zurückgegangen, auch wenn ich das hochrechne, die Weiterbildungszahlen. Aber viele Menschen haben jetzt Zeit, Arbeitslose, aber auch Leute in Kurzarbeit. Wäre da nicht so ein Qualifizierungsbonus eine gute Geschichte, um noch einen zusätzlichen Schub in Richtung Weiterbildung gerade in diesen Zeiten zu bringen? Ich lasse es vielleicht erstmal dabei und je nach Zeit frage ich entweder in der ersten Runde oder in der zweiten Runde nochmal weiter.
Herzlichen Dank, Herr Strengmann-Kuhn. Sie hatten jetzt keine Frage an Herrn Busch, das habe ich richtig.
Hätte danach eine Frage an, die ich an alle stelle, da wäre dann auch der Herr Bosch mit dabei wieder.
Prima, dann beginnt Herr Ogrins bitte und dann anschließend Herr Friedrich.
Ja, vielen Dank. In der Tat, dieses Beratungsangebot soll in zwei Varianten entwickelt werden. Die Planungen sind auch recht weit gediehen. Sie fragen danach, ob man das nicht irgendwie gemeinsam machen kann, verzahnen kann. Ganz ehrlich, das wollen wir genau nicht machen. Wir denken so ein bisschen im Sinne von Kontrollgruppen. Also wir wollen wirklich zwei verschiedene Projekte parallel laufen lassen unter einem Projektmanagement. Deswegen Vergleichbarkeit, gemeinsame Organisation. Wir haben dann einen Überblick. Aber offen gesprochen, wir wollen gerade mit der BA testen, ob das auch wirklich funktioniert. Ja, weil also auf unserer Seite, gerade auf Arbeitgeberseite bei Unternehmen gibt es schon so ein bisschen die Fragen, ach, die BA, kann die das denn? Also wir glauben als Sozialpartner, die kann das, ja, wir glauben daran, wollen es testen in drei Piloten, aber deswegen müssen wir das sauber getrennt halten von diesem privaten Angebot, das wir auch testen wollen. Und nach einer Pilotphase von einem Jahr, anderthalb Jahren, werden wir dann ganz klar sagen können, wir rollen das aus mit der BA, machen das dann auch gerne oder halt nicht. Und dann haben wir aber vielleicht das private Angebot auch noch.
Danke sehr, Herr Ogrins. Herr Friedrich, bitte.
Ja, ich starte mal mit der Frage, Herr Strengmann-Kuhn, zu den Modellprojekten. Zum einen, das hatte ich schon mal angesprochen, dieser Modellversuch in Bremen, also betrifft die Zielgruppe der Langzeitarbeitslosen, also im Rechtskreis SGB II Grundsicherung, der Geringqualifizierten. Und wir versprechen uns von diesem Modellversuch, dass die Abbruchquoten zum einen gemindert werden und dass wir auch auf der anderen Seite mehr Eintritte schaffen können, also mehr Menschen eine Möglichkeit geben, in eine abschlussorientierte Qualifizierung reinzugehen. Das Ziel, einfach mal, das muss man auch realistisch sagen, ist erstmal begrenzt. Das ist auch das Wesen natürlich eines Modellversuchs. Ich glaube, in der Größenordnung ca. 300 hat sich die Stadt Bremen vorgenommen und ungefähr ca. 100 oder knapp 100 Bremerhaven. Das Modellprojekt ist ordentlich angelaufen. Ob wir jetzt auch bedingt durch diese Corona-Situation die Ziele vollständig erreichen werden, weiß ich nicht. Da finden auch aktuell Gespräche statt, um das nochmal zu vertiefen. Evaluation ist im Auftrag sozusagen, das wird auch wissenschaftlich nochmal begleitet, weil wir uns natürlich bewusst sind, dass viel davon abhängen wird, was auch die Erkenntnisse sind. Ich halte es auch für sehr wichtig, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selber mal zu befragen, wie jetzt die Wirkung eines solchen Qualifizierungsbonus tatsächlich für Sie auch einen Effekt hat. Klar ist auf jeden Fall, so viel können wir schon sagen, es gibt ja aktuell schon die Weiterbildungsprämie, die für bestimmte Teilabschnitte, also der Zwischenprüfung und der Abschlussprüfung Prämie ermöglicht. Und es gibt das alternative Modell des dauerhaften Bonus und die Konstruktion ist so, dass die Teilnehmerinnen sich entscheiden müssen, das ist der Aushandlungsprozess gewesen, und dass sich über 90% für diese laufende Unterstützung entscheiden. Ich denke, das ist nachvollziehbar, dass das durchaus auf jeden Fall eine wichtige Motivation sein kann. Also da sind wir dran zu den anderen Modellprojekten. Da würde ich eher sagen, sprechen Sie wahrscheinlich an diese Beratungsansätze, die wir jetzt in der Linie, wie wir sagen, also im Routinegeschäft ausrollen. Da gibt es ja schon sehr ermutigende erste Erkenntnisse aus einigen Pilotarbeitsagenturen, insbesondere wenn es gut gelingt, im Bereich der Unternehmen die sogenannte Qualifizierungsberatung, also die Beratung der Unternehmen, die sich mit Qualifizierung befassen, und der Beratung der Beschäftigten, wenn man das gut verzahnt. Also es sollte niemals zu einer Konkurrenz kommen, dass wir im Extremfall sogar Beschäftigte im Sinne einer Beratung aus dem Unternehmen abwerben und sagen, ja, du bist jetzt gering qualifiziert, versuch doch mal was anderes, sondern es beweist sich, dass das sehr wertvoll ist, das in guter Kooperation zu machen. Wir sind bei der Qualifizierungsberatung und bei der Beratung im Erwerbsleben, wie wir dazu sagen, auf einem guten Weg. Da sind wir Corona-bedingt auch ein bisschen gestoppt worden jetzt oder unterbrochen worden, aber werden jetzt im September weiter das fortführen. Es gibt schon Regionen, also Verbünde, die konkret aufgestellt sind und diese Beratungen aufnehmen. Ich verspreche mir insbesondere auch von der Qualifizierungsberatung, also im Arbeitgeberservice, wichtige Impulse in Richtung der kleinen und mittelständischen Unternehmen, weil unsere Erfahrung, das hat Dr. Okrenz ja auch schon bestätigt, dass die Routine auch mit der Qualifizierungsbedarfserhebung und wie setze ich so einen Qualifizierungsbedarf tatsächlich um, wie mache ich das, dass da mit Beratung viel erreicht werden kann. Parallel dazu die gestärkten Fördermöglichkeiten, jetzt die erheblichen, die wir mit den beiden Gesetzen, Qualifizierungschancengesetz und Arbeitsform von morgen gesetzt haben, da verspreche ich mir da sehr viel davon, insbesondere weil gerade da ja auch KMU von der Förderseite sehr stark bevorzugt werden. Zu der Frage Qualifizierungsbonus, würde das nicht gerade jetzt in Corona-Zeiten besonders noch einen Effekt haben? Ist ein bisschen Spekulation. Ich würde es auf jeden Fall für eine unterstützenswerte Variante halten. Sie hatten das insbesondere ja auch nochmal das Thema angesprochen, Kurzarbeit und Qualifizierung. Auch da ist ja momentan Bewegung, auch in der politischen Diskussion, da die Regelungen des sogenannten 106a eine Kopplung von Kurzarbeit und Qualifizierung dann honoriert, auch nochmal finanziell zusätzlich in der Flankierung der Sozialversicherungsbeiträge, wenn während der Kurzarbeit qualifiziert wird. Meine Anregung wäre in diesem Punkt nur, diese Regelung so einfach wie möglich zu gestalten, weil unsere aktuellen Erfahrungen oder Resonanz von der Arbeitgeberseite ist, dass diese Regelungen schon aktuell recht kompliziert sind. Wir haben hier sehr unterschiedliche Fördervarianten, alles nachvollziehbar und ordentlich austariert in der Politik, aber man sollte gerade, wenn man im Bereich Kurzarbeit und Qualifizierung jetzt Anpassungen vornimmt oder das erleichtert, möglichst auf einfache Regelungen achten, damit die Unternehmen nicht da eine große Hürde sehen und sagen, bevor ich mich mit diesen komplizierten Fördermodellen auseinandersetze, wofür die Bundesagentur gar nichts kann, dann lasse ich das lieber. Das wäre sehr schade. Da sehe ich durchaus, und sind wir auch in der politischen Beratung, wie wir da möglicherweise noch Vereinfachungen erzielen können.
Ja, herzlichen Dank, Herr Friedrich. Eine Punktlandung. Gegebenenfalls Nachfragen, dann sprechen wir gut in der zweiten Runde, ja?
Genau.
Prima, dann sind wir mit der ersten Runde durch. Dann kommen wir zu einer zweiten Runde. Wir werden jetzt uns 5 Minuten je Runde Zeit nehmen. Vielleicht ein ganz kleiner Zuschlag für die Union. Da sind schon 3 Wortmeldungen da, auch aufgrund der Größe der Fraktion. Aber bitte 5 Minuten ansonsten einhalten. Frau Dr. Thiemann, Frau Letzius und Frau Hanak haben um das Wort gebeten. Bitte sehr, Frau Kollegin Thiemann, bitte.
Ja, hallo in die Runde. Ich habe speziell die Frage an Herrn Professor Bosch. Er hat in seinen Ausführungen nämlich bei Vorschlägen, zwar unter BAföG, das Thema Weiterbildung als neue Qualifikation angeführt. Das hat jetzt in der Runde noch keinen großen Raum eingenommen. Ich halte es für eine ganz wichtige und hätte gerne noch mal dazu ein paar Ausführungen von Herrn Professor Bosch. Und die Frage an Herrn Friedrich. Ich hatte im vergangenen Jahr eine Runde
mit Leuten aus dem Wirtschaftsrat und die war eine Dame, die sagte zu mir, wissen Sie, in dem Beruf, in dem ich heute bin, kann ich für die Zukunft wahrscheinlich nicht mehr bleiben. Bin zur BA gegangen und habe dort nachgefragt. Die Frage war, sind Sie arbeitslos? Nein, sind Sie von Arbeitslosigkeit bedroht? Dann sind Sie bei uns verkehrt. Dankeschön.
Danke, Dietlin Thiemann. Frau Lietzus, Angie Lietzus, bitte.
Ja, ich werde mich kurz halten. Ich habe eigentlich mehrere Fragen, aber ich werde mich kurz halten. Einmal die Frage an Professor Bosch. Und zwar haben Sie in Ihrem Referat ausgeführt, dass wir ja eigentlich die schon bestehenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen weiter stärken sollen. Ich höre jetzt überall, dass eigentlich die bestehenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen ja noch gar nicht ausgeschöpft wurden. Also dass da immer noch Luft nach oben ist. Warum sollten wir die zusätzlich jetzt noch mal verstärken und dort noch mal Geld reingeben? Also auch dieses Qualifizierungschancengesetz höre ich immer wieder, dass das von den Unternehmen noch gar nicht so weit oder größtenteils abgerufen ist. Die zweite Frage auch an Professor Bosch. Sie erwähnten die sanktionsfreie flächendeckende Weiterbildungsberatung. Hier würde ich oder hätte ich gern noch mal, dass Sie mir das noch mal näher erläutern. Das habe ich nicht ganz verstanden, was Sie damit meinten.
Danke sehr, Anke Lietzius und Frau Hanack, bitte.
Ja, vielen Dank. Auch kurz an Herrn Ogrinz nochmal die Frage. Sie sagten, Weiterbildungsbereitschaft steht und fällt mit der Motivation und Geld sei nur ein Aspekt im Weiterbildungsgeschehen, gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wie sieht's aber mit der Zeit aus für Weiterbildung? Darüber haben Sie noch nichts gesagt. Wir hören häufig, dass es an der Zeit scheitert. Deshalb bin ich natürlich ganz interessiert, haben Sie da auch Verabredungen getroffen, vielleicht auch mit dem Tarifpartner, was denn Zeit für Weiterbildung anbelangt? Und eine kurze Frage an Herrn Friedrich auch nochmal. Herr Brandenburg hat es angesprochen zur Flexibilisierung des Verkürzungsgebotes. Da teile ich Ihre Forderungen oder Handlungsempfehlungen zu 100%. Aber Sie sagten, Bewegung kommt erst mittelfristig rein. Ich würde gerne den geringqualifizierten und Langzeitarbeitslosen auch kurzfristig eine Alternative geben, weil mittelfristig, wissen wir alle, kann ja sehr lang sein. Deshalb an Sie die Frage, ob für Sie die neu geregelte Teilzeitausbildung für Erwachsene auch eine Option sein kann, um geringqualifizierte einerseits mit längeren Lernzeiten zu qualifizieren, andererseits diesen aber auch die Möglichkeit zu geben, parallel erwerbstätig zu sein und Geld zu verdienen.
Danke sehr, Frau Lietz, Frau Hanack. Anke Lietzus, bitte das Mikro ausmachen. Und wir haben eigentlich jetzt die Uhr bei 10 Minuten gestartet. Wir müssen also eigentlich 5 Minuten denken, haben also nicht sehr viel Zeit für die Antworten. Ich habe 3 Fragen an Sie, Herr Bosch, und würde mit Ihnen beginnen, dann Herr Ogrinz kurz und dann Herr Friedrich nochmal.
Ja, vielen Dank. Sanktionsfreie Weiterbildung. Ich habe mir die Weiterbildungsberatung, ich habe mir die Weiterbildungsberatung, den Modellversuch in Düsseldorf angeschaut. Und eine der Botschaften war, wir müssen diese Weiterbildungsberatung trennen von der Arbeitsberatung und allen Sanktionen, die möglicherweise in der Arbeitsmarktpolitik verhängt werden können, damit die Leute unbefangen sich über ihre Zukunftsperspektiven informieren müssen. Und das halte ich für richtig. Die Weiterbildungsberatung muss sozusagen von dem Sanktionsgeschäft in der Arbeitsmarktpolitik und den Zumutbarkeitskriterien getrennt werden, weil sonst die Leute unter Umständen Angst bekommen. Das ist bisher ein wesentliches Kriterium für den Erfolg gewesen. Frau Lietzius, Sie haben zu Recht gesagt, es gibt Luft nach oben in den bestehenden Maßnahmen. Das sehe ich auch so. Wir haben zum Teil haben wir ausreichende Mittel in unterschiedlichen Programmen, also beispielsweise jetzt in der Abschluss, in der Förderung von abschlussbezogener Weiterbildung. Mein Argument war ja, dass zum Teil die Voraussetzung, dass diese neuen Gesetze auch fliegen werden, dass sie wirklich funktionieren, noch gar nicht voll gegeben sind, weil zum Beispiel die finanziellen Bedingungen für eine Weiterbildung noch unzureichend sind. Insofern denke ich, dass wir unbedingt ein Weiterbildungsgeld einführen müssen, weil das die Voraussetzung ist und auch die Weiterbildungsberatung. Das sind die beiden sind die Voraussetzungen, dass die Maßnahmen wirklich greifen. Die letzte Frage von Frau Thiemann, zweiter Beruf. Das zieht sich durch meine Vorschläge in beiden Systemen durch. In der Arbeitsmarktpolitik gibt es ja schon traditionell auch die Förderung eines zweiten Berufes, wenn man den alten 5 Jahre nicht mehr ausgeübt hat. Aber jetzt im jetzigen Strukturwandel kann es ja sein, dass Leute aus einem Beruf heraus in einen völlig neuen Beruf auch vermittelt werden müssen. Da müssen wir einfach in dieser Transformation, digitalen Transformation, müssen wir anders denken und auf der BAföG-Ebene müssen wir das auch tun und das unter bestimmten Voraussetzungen auch ermöglichen. Und übrigens, die BAföG-Systeme funktionieren ja. Die werden eigentlich wirklich völlig ausgeschöpft. Danke.
Danke sehr, Herr Potsch. Herr Ogrins, bitte kurz.
Ja, vielen Dank, Frau Hanack. Sie haben deswegen noch nichts zum Thema Zeit gehört, weil sich die Qualifizierungsoffensive Chemie ganz stark auf Analyse, auf Bereitstellen von Informationen, von Instrumenten fokussiert und es nicht so sehr in diese tarifliche Richtung geht, diesen harten tariflichen Kern, den wir ja alle kennen. Aber Sie haben recht, also Zeit ist ein ganz entscheidender Faktor, das zeigen ja auch Umfragen, also ein limitierender Faktor. Ich glaube, da muss man ran auf verschiedenen Ebenen. Grundsätzlich würde ich gern nochmal betonen, dass Weiterbildung aus unserer Sicht ganz klar eine geteilte Verantwortung ist. Der Arbeitgeber profitiert natürlich von Weiterbildung, weil er dadurch innovativer werden kann, auf der Höhe der Zeit bleibt, die Fachkräftebasis hält. Aber Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen profitieren auch davon und sichern ihre Beschäftigungsfähigkeit. Deswegen sollten die sich auch engagieren. Wenn ich einen Traum formulieren dürfte, I have a dream sozusagen, in tarifpolitischer Hinsicht, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir als Chemie-Sozialpartner mal einen Tarifvertrag Qualifizierung machen. Da müsste aber dann aus unserer Sicht dieser Co-Invest-Gedanke mit verankert sein. Also Arbeitnehmer müssen selbst auch Zeit einbringen, um sich zu qualifizieren. Vielleicht treffen wir sich irgendwo in der Mitte 50-50, aber wäre schön, wenn wir das hinbekommen würden. Tolle Frage.
Ja, vorgezogene Tarifverhandlungen ist doch auch mal schön. Ja, Frau Hanack, danke sehr. Herr Friedrich, noch kurz die Antwort auf die Fragen von Frau Dr. Thiemann und von Frau Hanack.
Ja, zur ersten Frage von Frau Dr. Thiemann. Da war der Fall, glaube ich, genannt, der Beschäftigte kommt zu uns, möchte beraten werden und mit dem Hinweis wird sie wieder weggeschickt, sie sind bei uns falsch. Das finde ich sehr schade, wenn so eine Antwort aus der Arbeitsagentur kommt. Das ist unser gesetzlicher Auftrag. Erstens, das ist eine schlichte Antwort. Auf der anderen Seite ist es aber auch ausdrücklich unsere geschäftspolitische Ausrichtung, gerade solche Zielgruppen zu beraten. Und ich wäre sehr zuversichtlich, dass gerade mit unserem Beratungskonzept, das wir jetzt nun neu auflegen und hatte ich jetzt ja schon uns auch mehrfach angesprochen worden, lebensbegleitende Berufsberatung, dass wir gerade in solchen Situationen ordentlich und fundiert beraten. Was möglicherweise, ich kenne natürlich jetzt den Fall nicht, aber eine Rolle spielen kann und was, denke ich, auch ein wichtiger Auftrag an uns ist, immer auch eine Auskunft zu geben, ist das förderfähig? Ne? Das würde jetzt, glaube ich, ich möchte jetzt keinen Vortrag halten zu Fördervoraussetzungen, aber ich denke, das ist möglicherweise ein Aspekt, dass dann das Ergebnis war, wir können leider nicht fördern und dass das vielleicht zu dem Eindruck geführt hat. Zu der Frage von Frau Hanack, könnte, weil der Gesetzgeber so schnell nicht handeln möchte, Teilzeitausbildung eine Variante sein? Klar könnte das vielleicht ein Notnagel sein. Ich würde nur sagen, es ist eigentlich nicht die Konstellation, die diese Teilzeitausbildung im Kopf hat oder wir damit im Kopf haben, weil die Idee ist bei einer Teilzeitausbildung, jemand ist aus Gründen verhindert, an einer Vollzeitmaßnahme teilzunehmen. Das ist ja arbeitsmarktpolitisch immer das Ziel, möglichst schnell die Qualifizierung zu absolvieren. Und jetzt der klassische Beitrag, Beispiel Betreuungspflichten oder Pflegekonstellationen, wo jemand sagt, ich kann nur eine gewisse Zeit.
dann ist das nachvollziehbar. Aber aus das Motiv einer der Flexibilisierung, das Verkürzungsgebot wäre ja, jemand ist Vollzeit in der Lage, das zu tun, schafft es aber nicht in 2 Jahren. Und dann würde man ja ohne Not, ja, oder weil man halt einen Ausweg sucht, der diese Ausbildung nochmal weiter verlängern. Also in dem Fall, jetzt mal theoretisch würde das ja bedeuten, man kann das in 2 Jahren machen oder müsste es in 3 Jahren machen. Aktuell der gesetzliche Rahmen, wir brauchen 3 Jahre. Und dann würde die Teilzeitausbildung zu 6 Jahren führen. Und das halte ich für eine zu lange Zeit.
Herzlichen Dank, Herr Friedrich. So, jetzt sind wir etwas über die Zeit geschossen, aber wir kriegen es hin. Herzlichen Dank. Frau Fahimi, und erst Herr Paschke bitte und dann Frau Fahimi für die SPD-Fraktion.
Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an den Herrn Friedrich. Und zwar hatten Sie in Ihrem Eingangsstatement immer wieder darauf hingewiesen, dass neben der Motivation auch die Geeignetheit eine Rolle spielt. Da würde mich mal interessieren, gibt es dafür Maßstäbe, Kriterien und werden auch nicht formal oder informell erworbene Kompetenzen bei der Geeignetheit berücksichtigt? Denn das spielt ja durchaus für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch eine Rolle. Und eine Frage, da richtet sich eigentlich an alle drei. Wir haben ja jetzt viel über die Sinnhaftigkeit und von Beratungsstrukturen gesprochen. Und was mir nochmal so ein bisschen fehlt, also ich würde, wenn ich mir das aus Sicht der Arbeitnehmer anschaue, immer sagen, wir müssen unabhängige Beratungsstrukturen haben. Also es dürfen keine Bildungsträger sein. Deswegen nochmal die Frage an alle, wo könnte sowas angesiedelt sein und wie könnte man das am sinnvollsten finanzieren?
Danke sehr, Herr Paschke. Und Frau Kollegin Fahimi, bitte.
Ja, ich hätte auch noch ganz viele Fragen. Das wird aber so nicht funktionieren. Mit dem einen oder anderen muss ich mich dann nochmal alleine treffen. Herr Friedrich, deswegen vielleicht nur nochmal gezielt an Sie die Frage, wie Sie das einschätzen würden. Ich will nochmal enger auf die Finanzierungsfrage hinaus, was ja unser heutiges Thema ist. Wenn es solche Branchenfonds wie jetzt zum Beispiel in der Chemie gibt, und man sagt, wir sehen in einigen Strukturen jetzt aber phasenweise große Strukturumbrüche, die wir begleiten müssen und wo wir gut beraten wären, nicht zu warten, bis die bei der BA auftauchen, sondern uns auf solche Branchenfonds mit draufsetzen und kooperieren. Können Sie sich das vorstellen, wie das funktioniert und wie wir das weiter ausbauen können? Ich kann jetzt die Frage jetzt nicht weiter ausformulieren, aber ich hoffe, Sie haben verstanden, was ich meine.
Ja. Frau Kollegin Fahimi leitet ja die Projektgruppe Weiterbildung. Jetzt hat sie natürlich besonders viele Fragen dann auch im Raum. Aber es wird andere Gelegenheiten geben zur Vertiefung. Jetzt würde ich sagen, wir beginnen mit Herrn Friedrich mit den beiden Fragen von Herrn Paschke und Frau Fahimi. Und dann Herr Ogrinz und Herr Bosch zu den Fragen von Herrn Paschke. Herr Friedrich, bitte.
Ja, gerne. Zur Frage der Motivation, Herr Paschke. Werden da auch informelle Faktoren und so weiter berücksichtigt? Wir haben ja einen berufspsychologischen Service in jeder Agentur. Ich meine, wir gehören auch zu einer der größten Arbeitgeber von Psychologen in Deutschland, weil wir da sehr gut aufgestellt sind und sowohl bei der Berufsfindung als auch bei der beruflichen Weiterbildung setzen wir bei Bedarf, also nicht grundsätzlich immer, aber bei Bedarf auf den berufspsychologischen Service ein, um das sehr sorgfältig abzuklären. Weil es ist ja gerade im Bereich der Geringqualifizierten oder wenn es um eine längerfristige Umschulung geht, entscheidend, auch für den Teilnehmer und die Teilnehmerin, dass sie auch die Sicherheit für sich haben und auch das Selbstbewusstsein haben, ich halte so eine Qualifizierung durch und ich bin dafür auch geeignet. Also insofern enge Kooperation auch mit unserem berufspsychologischen Service. Zu der Frage Fonds. Also da muss ich zugeben, habe ich mich jetzt mit dieser konkreten Ausgestaltung des Fonds noch nicht beschäftigt. Kenne ich auch noch nicht so im Detail das Konzept. Aber was ich ausdrücklich teile, dass es Ziel sein muss, gerade im Strukturwandel, nicht so lange zu warten, bis die Menschen in der Arbeitslosigkeit sind, sondern sie möglichst im Unternehmen im Idealfall noch in eine Richtung zu qualifizieren, die ihnen eine Chance gibt, dann nahtlos in eine andere Beschäftigung zu wechseln. Da bietet das aktuelle Gesetz Möglichkeiten, das zu tun. Also ich möchte jetzt nicht in die förderrechtlichen Details gehen. Und da haben wir aber auch entsprechende Beratungen schon durchgeführt von größeren Unternehmen. Klar ist, dass das aber auch eine besondere Herausforderung für die Unternehmen sind, dass sie bereit sind, Menschen, von denen sie wissen, wir werden euch möglicherweise in 3-4 Jahren nicht mehr an dieser Stelle brauchen können. Wir sind aber bereit, euch in eine Richtung zu qualifizieren, die auch außerhalb des Unternehmens in anderen Branchen nutzbar ist. Es gibt die Möglichkeit, aber das setzt so auch ein bisschen im Sinne von Dr. Obrenz eine starke Kooperation der beiden Partner voraus.
Herzlichen Dank, Herr Friedrich. Dann Herr Okrins noch kurz zur Frage von Herrn Paschke, was Beratungsstrukturen angeht, wo die angesiedelt sein sollen, und dazu dann auch Herr Butsch, bitte noch.
Also eine schwierige Frage mit den Beratungsstrukturen, aber eine gute Frage. Also für mich entscheidend ist jetzt vor allen Dingen die Qualität der Beratung. Das darf hier nicht zu kurz kommen. Das muss ja auch was bringen. Der Faktor Mensch muss sozusagen ein richtiger sein. Also zum Beispiel müssen die Beraterinnen und Berater überhaupt eine Qualifikation und Berufserfahrung bei dem Thema haben. Sie müssen sich auskennen mit eignungsdiagnostischen Verfahren. Ganz wichtig, sie sollten auch Branchenkenntnisse haben. Also deswegen Beratung ist nicht gleich Beratung. Wir müssen da schon so ein bisschen auf das Thema Qualität schauen. Das wäre mir sehr wichtig. Das war bisher ein bisschen unterbelichtet. Zum Thema Finanzierung mindestens genauso schwierig. Also ich sag mal so, insofern das Thema insgesamt ein großes Thema der Transformation ist, wo sich Menschen insgesamt stärker entwickeln müssen, ist es, glaube ich, mehr eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe als früher. Und deswegen ist, glaube ich, die BA so etwas wie ein natürlicher Partner für das Thema. Aber ich trete auch direkt auf die Bremse, ja, Sie merken das. Denn wir müssen schon schauen, ist die BA wirklich insgesamt für die ganze Republik der geeignete Partner? Und vor allen Dingen müssen wir schauen, können wir Mitnahmeeffekte vermeiden? Ne? Denn es ist immer die Gefahr bei diesem Thema, dass Unternehmen, die ohnehin irgendwas machen würden, dann einfach das Geld mitnehmen würden. Und bei großen Fallzahlen in großen Unternehmen, auch wenn ich für die Sympathie habe, sind halt die Kassen dann schnell leer. Also da muss man schon so ein bisschen genauer hinschauen.
Danke sehr, Okrins. 2 Sätze noch von Ihnen, Herr Bosch, zur Frage von Herrn Paschke, was gerade schon
gesagt wurde. Ja, also ich habe mir den Modellversuch in Düsseldorf ausführlich angeschaut. Und was die Stärke dieses Modellversuchs war, die Weiterbildungsberatung war bei der BA, aber sie war nicht in der BA selber angesiedelt, sondern außerhalb. Sie war ein eigenständiger Ort und wurde von den Kunden nicht mit einer Arbeitslosenversicherung oder mit Sanktionen oder mit Spezialinteressen verbunden. Und das halte ich für absolut notwendig. Das Zweite ist, die Weiterbildungsberatung, die Weiterbildungsberater und Beraterinnen in dem neuen Konzept der BA werden ausführlich qualifiziert. Ich will da nicht ins Detail gehen, aber das ist in der Tat ein ganz zentraler Punkt. Und der dritte Punkt ist, sie müssen Netzwerke bilden, weil wir können keine Weiterbildungsberatung finanzieren, wo sozusagen die Weiterbildungsberatung alle Branchenkenntnisse haben. Das würde darüber über die Möglichkeiten hinausgehen. Dann bräuchten wir ein paar tausend Weiterbildungsberater und Beraterinnen. Es muss also Netzwerke vor Ort geben. Und in Düsseldorf und in den anderen Modellregionen sind ja viele dann auch verwiesen worden an andere Institutionen vor Ort. Also die Beratungsagentur muss sozusagen im Kern eines Netzwerks stehen. Finanzierung, ich halte es eigentlich auch für eine gesellschaftliche Aufgabe, das wären Steuermittel. Wichtig ist, es darf nicht zu eng mit der BA verbunden sein in der Wahrnehmung der Bevölkerung, weil sonst die Selbstständigen meinen, dass das kein Ansprechort für sie ist, und die Selbstständigen sind eine ganz wichtige Gruppe.
Danke sehr, Herr Bosch, für diese Runde. Dann machen wir weiter mit der AfD-Fraktion. Herr Seifen, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich kann gleich anknüpfen an das, was Herr Professor Bosch gerade gesagt hat, nämlich Stichwort Netzwerk. Meine erste Frage geht an Herrn Dr. Ogrins und Herrn Professor Bosch. Und zwar geht es da um die Gruppe der zu Weiterbildenden, die sich noch im Beruf befinden. Wie ist da eigentlich die Bedarfskommunikation in Sachen Weiterbildung? Von wem gehen die Bedarfe und die Angebote aus? Sind es immer nur diejenigen, die Weiterbildung anbieten, oder kommen auch Firmen zu auf die Weiterbildungsinstitute oder eben einzelne Arbeitnehmer? Wie viel Einfluss haben die Firmen? Und wie beteiligen sie sich zum Beispiel an der Finanzierung von Weiterbildungsprojekten? Denn Sie sprachen ja gerade den Steuerzahler an, aber es könnten ja auch Firmen sich beteiligen an der Weiterbildung, weil sie auch davon profitieren. Und eine zweite Frage geht an Herrn Friedrich. Es gibt ja auch den Bereich der Gruppe, die
ihre Arbeit verloren haben und qualifiziert sind und jetzt über die Weiterbildung einen neuen Einstieg in eine neue Stelle anstreben. Inwiefern gibt es da Verpflichtungen zur Weiterbildung und inwiefern meinen Sie, dass solche Verpflichtungen von Nutzen sind, wenn möglicherweise die Motivation derjenigen ja höchst unterschiedlich ist? Vielen Dank.
Danke sehr, Herr Seifen. Dann zunächst Herr Friedrich und dann Herr Busch, bitte.
Ja, zu der Frage, Herr Seifen, jemand hat seine Arbeit verloren und sucht einen neuen Einstieg. Das wäre jetzt eine klassische Beratungssituation für einen Arbeitsvermittler. Und im ersten Schritt sage ich immer auch sowohl individuell als auch arbeitsmarkt- oder gesellschaftspolitisch gesehen, es wäre natürlich sinnvoll, einen Einstieg mit der Nutzung des Profils wiederzufinden. Es gibt ja selbst Branchen, die aktuell extrem Schwierigkeiten haben, Automobilzulieferer etc. Auch da gibt es aber Ansatzpunkte, möglicherweise in verwandte Branchen zu gehen und das entsprechende Profil und auch die Ausbildung zu nutzen. Das ist immer der erste Schritt, den unsere Vermittler auch prüfen. In einem zweiten Schritt, wenn man sagt, es geht gar nicht mehr, dann wird sicher der Schritt gehen, in was für ein bisschen zu einer beruflichen Umschulung kann man machen. Ich würde sagen, also an der Stelle vermuten, dass eine Verschärfung in Richtung Sanktionen oder Verschärfung des Themas Verpflichtung nicht notwendig ist, sondern dass durch eine gute Arbeitsbeziehung zwischen Berater und seinem Kunden da das Thema Freiwilligkeit immer an erster Stelle stehen muss. Das sind unserer Erfahrung nach absolut die Ausnahme, dass es da zu Schwierigkeiten bei der Motivation kommt, wenn die Gesprächsatmosphäre passt. Und wir uns reichen aktuell die Sanktionierungsmöglichkeiten, die wir gesetzlich haben, aus.
Danke sehr, Herr Friedrich. Herr Professor Bosch, bitte.
Ja, vielen Dank. Anregungen, die man aus im Betrieb bekommt oder die Anregungen, die man aus der eigenen Arbeit bekommt, sind ein ganz zentraler Motivator für Weiterbildung. Sie haben die Frage nach der Finanzierung gestellt. Situation der betrieblichen Weiterbildung ist da in hohem Maße differenziert. Ein Teil der Maßnahmen findet intern statt, wird vom Betrieb finanziert. Hier hatten wir eben schon eine Diskussion, ob der Betrieb alleine die Kosten tragen soll oder ob sich die Beschäftigten auch beteiligen sollen. Da habe ich eine etwas andere Position als die eben genannte. Ich glaube, da müssen wir nämlich eine Fallkonstellation unterscheiden. Es gibt sozusagen gesetzlich verpflichtende Maßnahmen, Sicherheitseinweisungen beispielsweise. Es gibt Maßnahmen, die sind ausschließlich arbeitsplatzbezogen, die sind nicht transferierbar auf andere Betriebe. Da ist also das betriebliche Interesse überwiegend und hier ist meines Erachtens eine Abwälzung der Kosten auf die Beschäftigten nicht zulässig, weil der Ertrag überwiegend beim Betrieb liegt. Anders ist die Fallkonstellation, wenn die Beschäftigten durch eine Maßnahme sozusagen einen individuellen Ertrag haben, also sie steigen dann auf oder sie haben bekommen ein Zertifikat, dass sie auch befähigt, in andere Unternehmen zu gehen, dann kann man über solche Modelle der Arbeitsteilung nachdenken. Und der zweite Kostenpunkt, den Sie angesprochen haben, wie sieht die Kooperation mit Externen aus? Nun ja, da gibt es auch die sehr unterschiedlichen Maßnahmen, nämlich die klassischen betrieblichen Maßnahmen werden nicht alle intern durchgeführt, sondern man hat ja spezialisierte Firmen, die Schweißkurse machen, Führungskräftefortbildung und das ist natürlich die Aufgabe des Betriebes, diese Kurse zu finanzieren. Es sei denn, es handelt sich um Konstellationen, wo die Bundesagentur für Arbeit mitfinanzieren kann, wenn betriebliche Maßnahmen für Geringqualifizierte durchgeführt werden oder in kleinen Mittelbetrieben, dann kann es Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit geben. Und diese Zuschüsse, den Rahmen dafür, den würde ich jetzt auch nicht ausweiten, weil sonst zu sehr betriebliche Maßnahmen verdrängt werden. Da hat der Gesetzgeber meines Erachtens die Grenzen auch ausgereizt.
Herzlichen Dank, Herr Busch.
Damit sind wir bei der FDP-Fraktion und das Wort.
Entschuldigung, Herr Vorsitzender, ich hatte auch Dr. Ogrinz gefragt. Ich hoffe, dass wir die Zeit noch so viel haben, dass wir so viel Zeit noch haben.
Aber ganz kurz bitte, Herr Ogrinz.
Ganz kurz, also Herr Seifen, Sie müssen die Unternehmen nicht zum Jagen tragen, was die Kommunikation angeht. Man muss sich das vorstellen, dass es ja zum Beispiel eine neue Anlage gibt oder eine neue Technologie. Und deswegen gibt es einfach den Bedarf zur Weiterbildung. Unternehmen werden deswegen auf die Beschäftigten ohnehin zukommen. Und ein überwiegender Teil der Weiterbildung findet on the job statt und übrigens auch in der Arbeitszeit, ja, bei uns ungefähr 90%. Und ganz am Schluss noch kleiner Widerspruch, die Beschäftigten, die profitieren schon sehr stark von der Weiterbildung, denn sie können sich dadurch ja am Arbeitsmarkt besser behaupten.
Danke sehr, Herr Ogrinz. Jetzt aber bitte für die FDP, Herr Klöß.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Bitte um eine kurze Einschätzung an Herrn Friedrich und Herrn Ogrinz, den gleichen Sachverhalt zu den erfreulichen, aber ich glaube in der Öffentlichkeit wenig wahrgenommenen Entwicklungen im letzten Jahrzehnt zählt ja die zunehmende Weiterbildungsbeteiligung von Geringqualifizierten von 27 auf 39% angestiegen ist. Meine Frage, sehen Sie im Wesen der Digitalisierung eine zusätzliche Chance dafür, dass Menschen, die zu den formal, bisher jedenfalls zu den formal Unqualifizierten zählen, dass die eine geringere Hürde in Weiterbildungsaktivitäten hinein haben? Bis hin zur Frage, ob nicht über, sagen wir, Augmented Reality, über fast sogar etwas wie Gamification, der Weg zur Weiterbildung durch digitale Medien anders als bisher laufen kann. Vielen Dank.
Diese Frage ging ausschließlich an Herrn Ogrinz, ja?
Und an Herrn Friedrich, bitte. Danke.
An Herrn Friedrich. Dankeschön, Herr Friedrich, bitte dann. Dann Herr Ogrinz.
Ja, vielen Dank für die Frage. Sehr interessante Frage, die uns natürlich seit spätestens März intensiv beschäftigt. Ich hatte ja vorhin schon mal angesprochen, dass die Bildungsträgerbranche sozusagen gezwungenermaßen einen richtigen Veränderungsschock erlebt hat im letzten halben Jahr. Das hing auch damit zusammen, dass wir mit der Schließung mit dem Verbot der physischen Zusammenkünfte bei den Bildungsträgern, wie die Verordnungen jeweils in den Ländern lauten, dazu geführt hat, dass die Bildungsträger gezwungenermaßen sehr schnell Konzepte sich überlegen mussten und wir auch sehr flexibel reagiert haben. Aber dieses Thema ist ein Stück weit noch Blackbox, Herr Klöß, was da momentan passiert. Wir sind momentan dabei, auch intern uns mal aufzustellen und von verschiedenen Seiten das zu beleuchten, was da jetzt eigentlich passiert aktuell. Und es gibt auch Hinweise, dass es neben vielen guten Dingen auch ein paar Schwachstellen gibt. Ich würde mal so sagen, auf jeden Fall ist das eine Chance, dass wir durch diesen Schub der Digitalisierung jetzt ein paar Punkte gezwungenermaßen in viel kürzerer Zeit klären müssen, beginnend vom Datenschutz über Fragen mit Methodik, Didaktik bis zur infrastrukturellen Ausstattung von Bildungsträgern und Teilnehmern, was wahrscheinlich sonst sich über einen deutlich längeren Zeitraum hingezogen hätten. Und ich würde sagen, dass es klar Profiteure geben wird. Insbesondere ist es eine Chance für ländliche Räume, dass Menschen, die jetzt lange Anfahrtszeiten haben, vielleicht schneller erreicht werden können, dass auch insofern Geringqualifizierte in gewissem Maße auch eine Chance haben werden. Und es gibt ein paar andere Punkte, wo ich sehr positiv gestimmt wäre, dass das funktioniert und dass das auch in Richtung, wie Sie gesagt haben, Gamification, also mehr Spaß auch am Lernen, Erfolg haben kann. Ich habe so ein bisschen eine Befürchtung, dass sich das bestätigt, was Forscher in der Vergangenheit schon herausgearbeitet haben, dass gerade Geringqualifizierte oder auch Lernschwächere, das wissen wir ja auch aus der Schulforschung, durchaus Gefahr laufen, abgehängt zu werden. Also da müssen wir ein echtes Auge drauf haben, wie wir diese Zielgruppen auch erreichen. Und das wird vor allem dann gelingen, wenn auch die Trainer und das Personal bei den Bildungsträgern gut qualifiziert sind, sich auch entsprechend methodisch, didaktisch weiterentwickeln und wir eine gute Infrastruktur haben. Es wird sich mittelfristig eine Mischform, das hatte ich auch schon mal angedeutet, wahrscheinlich durchsetzen. Und wir machen die Erfahrung, dass auch bei allen Teilnehmern, die so ein bisschen diese Motivationsproblematik aufweisen, dass wir da in der aktuellen Situation Schwierigkeiten haben, die angemessen zu erreichen.
Danke sehr, Friedrich. Herr Ogrinz, bitte.
Also von mir, Herr Klöß, ganz klares Ja. Wir sehen das eindeutig als Chance, die Digitalisierung. Wir haben das als Chemie-Sozialpartner seit ein paar Monaten auf dem Schirm und wir sind gerade dabei, eine Weiterbildungsstrategie für die Branche zu erarbeiten, wo auch das Thema spezielle Angebote für Produktionsmitarbeiter, Mitarbeiterinnen eine Rolle spielen wird. Denn auch die gehen so ein bisschen in die Richtung dessen, was Sie gesagt haben, die sogenannten Lernentwöhnten, die vor Jahrzehnten ihre Ausbildung gemacht haben. Wie kriegen wir die wieder ans Lernen? Wie motivieren wir die? Und da glauben wir schon, dass innovative digitale Formate da helfen können. Wir sind aber auch nicht naiv. Das Digitale alleine wird es nicht richten. Wichtige didaktische Konzepte sind da auch mit dabei.
Herzlichen Dank, Herr Ogrinz. Und damit sind wir bei der Fraktion Die Linke. Und Frau Kollegin Bull-Bischoff möchte nochmal das Wort bitten.
Ja, ich würde gerne nochmal, hören Sie mich? Ja, ne?
Jawohl.
Ich möchte gerne nochmal auf meinen Ansatz und den von Frau Belinski von vorhin zurückkommen, hat eben auch gerade eine Rolle gespielt. 4,6 Millionen Menschen im Alter von 25 bis 65 Jahren haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Meine Frage an Herrn Friedrich ist, Sie sagen Auge draufhalten. Eben ist gesagt worden, digitales Lernen allein wird nicht reichen. Stimmt. Wie wollen Sie es bewerkstelligen, dass Settings entwickelt werden, die tatsächlich ankommen und angefragt werden? Ganz konkret ist der Vermittlungsvorrang im SGB II ein Hemmnis, um Teilqualifizierungen bis hin zum vollqualifizierenden Berufsabschluss zu gehen. Also inwieweit werden die Möglichkeiten, die Betroffenen bekommen, an irgendwelche Bedingungen geknüpft? Da können die ohne Probleme zum vollqualifizierenden Berufsabschluss mit Teilqualifizierung mal zu Erklärung. Sie sagten ja vorhin, die Bildungsträger können Qualität ruhig aufschreiben. Ich denke, wir haben ja zwei unterschiedliche Handlungslogiken, nämlich Qualität, da sagen Sie, kann entwickelt werden. Und wir haben auf der anderen Seite die Finanzierung, die seit 2012 sich richtet nach den Bundesdurchschnittskostensätzen. Und die waren ja damals im Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen darauf gerichtet, dass Geld gespart wird. Das heißt, Maßnahmekosten dürfen nicht über dem BDKS liegen. Ausnahmen sind möglich, die sind zu vernachlässigen. Dort wird der Mindestlohn nicht berücksichtigt für pädagogische Mitarbeiter. Dort ist nicht berücksichtigt, dass der Fachkräftemangel dazu führt, dass Sozialpädagoginnen gestiegene Löhne bekommen müssen, dass Menschen mit stärkeren Vermittlungshemmnissen sozialpädagogische Begleitung brauchen. Also nochmal meine Frage, braucht es eine Reform der AZAV?
Danke sehr, Frau Kollegin Bull-Bischoff. Herr Friedrich, bitte. Das Mikro bitte aus, Frau Bull-Bischoff. Danke.
Genau, zu dem ersten Teil der Frage, hohe Anzahl an Geringqualifizierten. Was gibt es für Ansätze? Die Ansätze, die Sie auch in den Empfehlungen haben, genau, das sind aus unserer Sicht die im aktuellen politischen Raum durchaus nochmal würdig wären einer Diskussion. Also Flexibilisierung, Verkürzungsgebot, Qualifizierungsbonus, ich wiederhole mich. Und dass der Ansatz, den ich schon mal genannt hatte, sehr sorgfältig, immer nah dran, in enger Kooperation mit dem zu beratenden überlegen, bist du reif für einen Weiterbildungsabschnitt, möglicherweise in der Teilform, Teilqualifizierung. Wie gesagt, es gibt da sehr ermutigende Ansätze schon in der Bundesrepublik. Und insbesondere bei der Teilqualifizierung oder dem kleinen Schrittansatz würde ich sagen, dass es uns sehr helfen würde, wenn wir das Verkürzungsgebot flexibilisieren könnten. Das sagen uns auch alle, die vor Ort in der Praxis tätig sind und auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Da habe ich sehr beeindruckende Beispiele gehört. Vermittlungsvorrang, weil Sie es konkret gefragt haben, den gibt es de facto nicht mehr. Da haben wir auch sehr gekämpft in der BA dafür. Der ist mit dem Arbeit von morgen Gesetz de facto nicht mehr in dieser Form sozusagen notwendig, dass wir, wenn jemand geeignet ist, wenn er voraussichtlich es schaffen wird, dann müssen wir nicht mehr mit dem Vermittlungsvorrang im SGB II insbesondere agieren. Da war auch eine Asymmetrie zwischen den beiden Rechtskreisen. Das begrüßen wir ausdrücklich und war immer eine Forderung von uns auch, dass man die beiden Rechtskreise symmetrisch behandelt. Das Arbeit von Morgen Gesetz hat die Ungleichheit aufgehoben. Zu den Bundesdurchschnittskostensätzen. Ich teile es ausdrücklich auch, dass wir eine Reform der AZRV gebraucht haben. Auch die haben wir. Die AZRV ist mit schrittweise Einführung 1.7. und zum 1.10. reformiert. Wir haben jetzt einen 20% Aufschlag zum 1.7. bei dem BDKS und wir haben zum 1.10. einen sogenannten Korridor, 25% Korridor, der es den Bildungsträgern ermöglicht, bei aktiver Kalkulation unter allen Qualitätsgesichtspunkten, die Sie auch genannt haben, die da berücksichtigt werden können, einen höheren BDKS als den bestimmten errechneten, von uns errechneten, bei den fachkundigen Stellen einzureichen. Und selbst dann kann man bei Überschreitung der 25% bei uns noch einreichen. Ich glaube, dass wir aktuell gut beraten wären, das erstmal zu beobachten. Das sind erhebliche Kostensteigerungen für die BA auch in den nächsten Jahren zu erwarten. Also ich habe ja schon aufgezeigt, in was für Größenordnung bei uns in den letzten 5 Jahren die Weiterbildungskosten gestiegen sind. Und die Prognose ist, dass die durch die Reform der AZRV nochmal deutlich steigen werden.
Herzlichen Dank, Herr Friedrich. Und abschließend für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Herr Strengmann-Kuhn, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an alle drei und würde dann diesmal mit dem Herrn Bosch anfangen, der das letzte Mal ja keine Frage von mir bekommen hat, der dazu aber zu der Frage jetzt sicherlich ausführlich Stellung nehmen kann, nämlich wer soll denn das alles bezahlen? Und wir Grünen unterscheiden in unserem Konzept da insbesondere zwischen arbeitsmarktbedingter Weiterbildung und sonstiger Weiterbildung. Und vor der Klammer ist natürlich die Weiterbildung, die die Unternehmen bezahlen. Aber hier geht es ja um die öffentliche Weiterbildung oder da, wo die Öffentlichkeit was bezahlen muss. Und das wäre halt in den beiden Fällen arbeitsmarktbedingt, um Arbeitslosigkeit zu verhindern oder wegen Strukturwandel die Menschen zu unterstützen oder auch die Möglichkeit zu geben, dass jemand sagt, ich möchte einfach noch mal was Neues lernen. So, und im ersten Fall sagen wir Grünen, wir wollen die Arbeitslosenversicherung in Richtung Arbeitsversicherung weiterentwickeln, mit Weiterbildungsgeld, Recht auf Weiterbildung etc. und in dem anderen Fall auch verbunden mit dem Recht auf Weiterbildung, halt eher in der BAföG-Logik und dann steuerfinanziert. Da würde mich halt von den dreien interessieren, ob das eine Logik ist, der sie sich anschließen können oder ob es daran Kritik oder alternative Vorschläge zu gibt.
Herzlichen Dank, Herr Strengmann-Kuhn. Dann fangen wir mit Herrn Bosch an, Herrn Okrins und abschließend dann Herr Friedrich. Bitte sehr, Herr Professor Bosch.
Ja, ich sehe da eigentlich auch eine klare Logik. Alles, was sozusagen arbeitsmarktpolitisch notwendig ist, was mit Strukturwandel zu tun hat, was zur Sicherstellung der Beschäftigungsfähigkeit von Personen, die entweder arbeitslos sind oder die von Arbeitslosigkeit gefährdet sind, das fällt in den Bereich der Arbeitsmarktpolitik und damit sind es Versicherungsbeiträge oder es sind Steuerbeiträge, weil SGB II wird ja aus Steuermitteln finanziert. Also da muss man schon unterscheiden. Das ist nicht ein System. Das Konzept der Arbeitsversicherung, wenn man den Akzent auf Versicherung legt, bezieht sich nur auf die BA und nicht auf den auf SGB II. Ich habe auch noch vorgeschlagen, nach österreichischem Modell ein Fachkräftestipendium einzuführen, was der Logik ein bisschen widersprechen würde, wenn es auch für Selbstständige geöffnet wird. Die Österreicher haben das Problem nicht, weil die Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik aus Steuermitteln bezahlt werden. Aber wir haben dieses Problem der Logik. Und deshalb, wenn man so etwas einführt bei der BA, dann ist in der Tat die Frage, ob das nicht durch einen Steuerzuschuss finanziert werden soll, weil sonst wäre es eine Verletzung der Versicherungslogik. Die BAföG-Systeme sind ganz klar Steuermittel ich finde nochmal die BAföG-Systeme auch wirklich wichtig, weil sie, gerade wenn wir sie ausbauen zu einem System des lebenslangen Lernens ohne Altersgrenzen, was meine Hoffnung wäre, weil man damit wenigen Änderungen ein wirklich neues System schaffen kann. Das ist natürlich ein System, das aus Steuermitteln finanziert werden muss, und das führt dann sicherlich dazu, dass auch die Ausgaben steigen, aber die Erträge für die Gesellschaft werden sicher sehr positiv sein, weil natürlich viele Individuen auch von sich aus die Initiative ergreifen, bevor sie arbeitslos werden, weil sie mit ihrer Arbeit nicht zufrieden sind, weil sie unter Umständen merken, dass sie diese Arbeit nicht lange aushalten. Das heißt, die nehmen auch Arbeitslosigkeit vorweg, und das gilt umso mehr, als unsere Altersgrenzen auf 67 Jahre erhöht worden sind. Das heißt, wir sind eigentlich aus vielen Gründen sind wir dazu gezwungen, die bisherigen Altersgrenzen in diesem System wirklich neu zu denken.
Vielen Dank, Herr Bosch. Jetzt bitte zwei knappe Antworten noch von Ihnen, Herr Ogrenz, und Ihnen, Herr Friedrich.
Ja, vielen Dank. Also wir sollten jetzt nicht so tun, als gäbe es die Weiterbildung noch nicht und als gäbe es auch noch keine Finanzierung der Weiterbildung. Das ist immer so ein bisschen das Problem bei diesen Debatten. Natürlich gibt es da schon ganz viel und es wird auch sehr viel dafür bezahlt. Wenn wir trennen nach den beiden Systemen, also arbeitsmarktbezogene Weiterbildung, da sollten wir wirklich erstmal schauen, wie die bestehenden Instrumente, die auch zum Teil jüngeren Datums sind, funktionieren. Ich sage nur Qualifizierungschancengesetz, Arbeit von morgen gesetzt. Bitte nicht eine neue Sau durchs Dorf treiben. Also erstmal das testen, was da ist. Da brauchen wir jetzt auch erstmal nicht mehr Geld aus unserer Sicht. Und was den freien Weiterbildungsmarkt angeht, für die betriebliche Weiterbildung, da gibt es eben einen Markt. Und da würde ich auch so ein bisschen mehr mal auf den Markt vertrauen in diesen staatsgläubigen Zeiten und schauen, dass wir so ein bisschen auch das Geld zusammenhalten und mit den bestehenden Instrumenten kooperativ mit den Sozialpartnern dann Weiterbildung fördern. Also es ist nicht ein Geldproblem in der Hauptsache.
Danke sehr. Herr Friedrich, noch ganz kurz zum Schluss Ihre letzten Sätze.
Genau.
Keine Gesamtbewertung mehr.
Zu dem Thema, wer soll es finanzieren? Ich denke, in dem Moment, in dem wir einen Arbeitsmarktbezug haben, sind wir in einem aktuellen System gut aufgestellt. Das Weiterbildungsgeld, was im Papier von den Grünen vorgeschlagen wird, wird bezogen auf die arbeitsmarktbezogenen Weiterbildung unterstützt. Das ähnelt ja auch ein bisschen dem Konzept unseres Qualifizierungsbonus. Mir ist es wichtig, dass wir das Rechtskreis übergreifend symmetrisch darstellen, dass wir nicht eine Auseinanderentwicklung in den beiden Rechtskreisen haben.
Ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Friedrich, Ihnen, Herr Ogrenz und Ihnen, Herr Bosch, für Ihre sehr präzisen Antworten, für Ihre auch sehr konkreten Vorschläge. Ich denke, das war jetzt eine sehr gewinnbringende Diskussion. Wir haben drei Gäste heute gehabt, auch sehr intensive Fragen. Vor diesem Hintergrund nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass Sie bereit waren, heute dabei zu sein und auch hier Ihren Input zu geben, auch für Ihre Präsentationen darf ich mich bedanken. Es wird sicherlich im Nachgang noch weitere Fragen geben und die Mitglieder der Kommission werden noch zum Teil auf Sie zurückkommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie dabei waren. Ein Applaus der versammelten Enquete-Kommission ist Ihnen sicher. Und Sie dürfen gerne noch dabei bleiben, wenn Sie wollen. Es ist eine öffentliche Sitzung bis zum Schluss. Aber natürlich müssen Sie nicht, wenn Sie sich verabschieden wollen. Ganz, ganz herzliches Dankeschön nochmal an Sie drei, Herr Friedrich, Herr Ogrenz und Herr Bosch. Dann würden wir jetzt zum Tagesordnungspunkt 2 kommen, den Berichten aus den Sitzungen der Projektgruppen von heute Vormittag. Möchte Sie bitten, jetzt sich etwas knapp zu halten angesichts der fortgeschrittenen Zeit. Statt 5 Minuten, vielleicht 2 bis 3 Minuten. Frau Kollegin Fahimi, Sie würden beginnen mit der Projektgruppe 4. Da geht es gerade um Weiterbildung und duales Studium. Und Sie haben das Wort.
Jetzt haben Sie mich kalt erwischt.
Oh, soll zunächst so. Anderes beginnen.
Nein, wir haben, machen Sie mal kurz. Ich muss mal ganz kurz meine Zettel suchen.
Okay. Dann würden wir mit Projektgruppe 5 kurz starten. Frau Kollegin Höchst, bitte zur beruflichen Bildung, Attraktivitätssteigerung, Gleichwertigkeit und Durchlässigkeit.
Ja, vielen Dank für das Wort. Ich hoffe, man sieht und hört mich. Ich habe die ganze Zeit Probleme mit dem Internet. Unsere Projektgruppe Attraktivitätssteigerung der beruflichen Bildung, Gleichwertigkeit und Durchlässigkeit hatte sich heute Morgen die Themen informelles Lernen und außerberufliche Erfahrungen vorgenommen. Dazu konnten wir den uns schon bekannten Herrn Professor Dr. Eckhard Severing von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg-Institut für Pädagogik gewinnen. Ich bringe jetzt einfach mal ein paar Schlaglichter mit dem Bedürfnis, die Zeitspanne kurz zu halten. Das berufliche Wissen schlägt heute in immer schnelleren Zyklen um und stellt viele Menschen vor größere Herausforderungen und Anpassungen. Das informelle Lernen ist nicht mehr zweitrangige Form des beruflichen Lernens, sondern gleich wichtig und notwendig wie formale, nonformale Bildung, so Herr Severin. Es entscheiden zwei Punkte über die Bereitschaft zum berufsbezogenen informellen Lernen. Hier seien nur die Schlagworte Zugänglichkeit und Verwertbarkeit genannt. Die Wissenschaft konnte feststellen, sollten Lernanstrengungen allerdings nicht zu verwertbaren Zertifikaten führen, wird die Mitwirkungsbereitschaft Berufstätiger gemindert. Wichtig ist in dem Kontext auch, formal nicht qualifiziert heißt nicht unqualifiziert. Der Blick auf diese Gruppe ist daher besonders wichtig. Sehr interessant waren bei den Ausführungen Severings die Beispiele von Validierungsverfahren aus den Ländern Österreich, also vor allen Dingen Oberösterreich, Frankreich, Norwegen, Dänemark, Finnland, den Niederlanden sowie der Schweiz. Eine bedeutende tendenzielle Erkenntnis hieraus: Die Nichtbeschäftigungsquote nimmt bei höheren Kompetenzen selbst ohne formalen Berufsabschluss ab. In Deutschland dagegen führen berufliche Kompetenzen dagegen, also hier formal bei gering qualifizierten Männern, nicht zu einer Reduzierung des Arbeitslosenrisikos. Herr Severing stellte mehrere Validierungssysteme in seinem Text vor, die er für Deutschland als praktikabel erachten würde. Die bis dato zu geringe Akzeptanz von Validierungsverfahren nonformaler und informell erworbener Kompetenzen seien auf den fehlenden Bezug auf Referenzstandards der beruflichen Bildung zurückzuführen, aber auch darauf, dass die Verfahren nicht von Regelinstitutionen der Berufsbildung und des Arbeitsmarktes durchgeführt werden. Ich muss jetzt ein bisschen kürzen, ich könnte sonst noch ganz, ganz viele reden. Also es gibt noch einige sehr spannende Aspekte für die zukünftige Diskussion, aber insgesamt alle Mitglieder der Projektgruppe waren sich einig, zu viel formal nicht qualifizierte gilt es wieder besser und dauerhafter in den Arbeitsmarkt zu integrieren, da die volkswirtschaftlichen Schäden dadurch deutlich verringert werden könnten. 4,6 Millionen über 25-Jährige haben in Deutschland keinen formalen Berufsabschluss, davon 1,5 Millionen unter 35 Jahren. Hier lohnt es sich noch mehr dagegen zu steuern. Anschließend haben wir zu unserer großen Befriedigung genüsslich die nach kurzer Diskussion die Handlungsempfehlungen des Themenblocks 2 verabschiedet mit geringfügigen Änderungen noch. Also wir haben feste gearbeitet und hatten einige tolle Ergebnisse. Vielen Dank.
Danke sehr, Frau Kollegin Höchst, für die Werkgruppe 5. Dann Frau Wohl-Bischof bitte zur Werkgruppe 6, Zu- und Übergänge mit einem kurzen Bericht.
Ach, die Schalterei. So, jetzt. Also wir hatten heute haben uns heute mit der Kontroverse beschäftigt. Das war auch die Absicht in unserer Planung, nach die Nachqualifizierungen, ne? Die Instrumentarien der Nachqualifizierung und ihren Chancen und Risiken. Auf der einen Seite, wie der Name schon sagt, die Nachqualifizierung für berufserfahrene Menschen ohne Berufsabschluss und auf der anderen Seite die Gefahr, dass man mit einer Ausweitung dieser Instrumentarien die klassische duale Ausbildung gefährdet. Wir waren uns einig, das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Das Ideal ist, eine vollqualifizierende Ausbildung zu absolvieren für diese nachzuqualifizierenden berufserfahrenen Erwachsenen über 25 Jahre. Das ist wichtig, über 25 Jahre. Und die Frage ist, was steht dem entgegen? Weil es stand die Zahl im Raum, dass circa 4% diesen Weg nur vollenden bis zu einem Berufsabschluss. Also zum einen steht da in der Kritik die Bewilligungspraxis der Bundesagentur. Wird mit sehr vielen Zuschreibungen, Vermutungen gearbeitet. Bei der Zuweisung ist das eine gute Möglichkeit, die Teilqualifizierung absolvieren zu lassen durch denjenigen, die viel Teilqualifizierungen erbilligen wir zu und so weiter und so fort. Die Frage der Unterstützungsmöglichkeiten haben wir diskutiert, da braucht es mehr. Es müssen mehr Anreize geschaffen werden, um die Motivation der Betroffenen zu stärken. Ich denke mal, da müssen wir noch ein bisschen konkreter werden. Kontrovers war die Frage der Standardisierung. Auf der einen Seite, die einen sagen,
Die Folgewirkungen würden kontraproduktiv sein. Für die anderen ist es wichtig für die Akzeptanz dieses Instrumentariums. Wir haben uns mit dem Vermittlungsvorrang beschäftigt. Ist der hinderlich oder ist der nicht? Das, was ich eben Herrn Friedrichs gefragt habe, ob das von der BA abgelehnt wird. Beratung und Begleitung hat eine große Rolle bei uns gespielt. Oder die Frage, dass ob oder das überhaupt dualer oder überhaupt von Berufsausbildung, ob das mit solch kleinteiligem Vorgehen möglich ist oder ob das nicht ein übergreifender Anspruch ist, der sich erst in der Summe der Teilqualifikationen möglich macht. Und wir waren uns einig, es braucht einen großen Forschungsbedarf zu Daten über die Wirksamkeit dieser Nachqualifizierungsmaßnahmen.
Herzlichen Dank, Frau Kollegin Bulbischoff. Und jetzt bitte Kollegin Fahimi in aller Kürze.
Ja, danke, dass Sie mir nochmal Zeit verschafft haben. Wir haben uns heute mit dem Thema Orte und Vernetzung der Weiterbildung nochmal kreativ beschäftigt und insbesondere uns nochmal das Beispiel des Hamburger Instituts für berufliche Bildung angeschaut. Natürlich ist das ein Institut, das quasi das Thema berufliche Bildung über den gesamten beruflichen Lebens- und Karriereweg hinweg sich anschaut. Insofern muss man sich nochmal den Teil Weiterbildung rausnehmen. Dort ist es so, dass allerdings das Hamburger Institut auch schon deutliche Schritte zur, ich sag mal, Zusammenführung verschiedenster Aspekte, die auch heute hier eine Rolle in der Enquete-Kommission gespielt haben, vollzogen hat. Das heißt, auch beim Thema Weiterbildung gibt es inzwischen so etwas wie eine selbstverpflichtende Erklärung von Weiterbildungsanbietern, die ein Prüfsiegel verabredet haben. Diese Initiative hat es gegeben. Es gibt eine kostenlose Beratung, also ein Hamburger Service- und Beratungs GmbH, die gemeinnützig organisiert ist und die vor allem auch anbieterneutral ist. Es gibt Kursportale, Hamburg Aktiv nennen die sich, wo also im Prinzip eine Weiterbildungsdatenbank, wo die verschiedenen Angebote nochmal aufgeführt werden und ein Weiterbildungsbonus, den verschiedene Bundesländer kennen, aber eben Hamburg hier auch nochmal entsprechend darüber informiert und vermittelt. Das heißt, so gesehen hat die HIP eine wirklich echte Vernetzung in den vergangenen Jahren geschaffen mit all diesen einzelnen Aspekten, bietet selber eine Fülle von insbesondere auch Zusatzqualifikationen an. Und vielleicht als eine Quintessenz daraus, die an uns herangetragen worden ist, dass es hier wünschenswert wäre, quasi nicht nur die doch eher eng limitierten, für eine staatlich anerkannte, in öffentlicher Hand befindliche Berufsschule eben nicht nur die stark limitierten Weiterbildungszusatzqualifikationen zu machen, sondern die staatliche Verantwortung hier sehr viel mehr gestärkt werden müsste und damit auch die Möglichkeit dessen, was Berufsschulen tun dürfen. Auch nochmal ein Plädoyer, dass höhere Bildungsabschlüsse sowie anschlussfähigere, zertifizierbare Zusatzqualifikationen eingeführt werden sollten. Und als zweiten Input haben wir den Herrn Professor Hecker gehabt, der eine private Hochschule hier in Berlin betreibt, DWU. Und hier war das interessante Modell, dass diese Hochschule insofern auch in regionalen Netzwerken anfängt zu denken, als dass es sogenannte Pop-up-Campus gibt, die also so funktionieren, dass nicht nur die Hochschule hier in Berlin digitale Angebote macht, sondern dass sehr unternehmensspezifisch, also da, wo sich Cluster ergeben, die Hochschule hier eben diese regionalen Bündnisse unterstützt, indem sie dann geblockten Präsenzunterricht eben auch anbietet und andere kleinere Happen eben auch im digitalen Format. Insofern eine ganz andere Form von Vernetzungsarbeit. Das Besondere an der privaten Hochschule hier in Berlin, DWU, ist sicherlich noch, dass sie eben sehr viel stärker in selbstgesteuerten Lernprozessen, in überschaubaren Lernsprints denkt und sagt, wir wollen versuchen quasi zwischen Zertifizierung auf der einen Seite, zu der sie sich sehr klar bekennen und die sie sehr klar auch favorisieren, aber Flexibilisierung und auch die individuellen Lern- Prozesse und Phasen einzugehen, aber auch auf die inhaltlichen Anforderungen der Unternehmen sehr spezifisch einzugehen. Und da hilft digitale Lernkonzepte und digitale Didaktik, die wir heute präsentiert gekriegt haben, die ich aber jetzt nicht ausführlicher beschreiben kann.
Herzlichen Dank, Frau Kollegin Fahimi, auch für diesen Bericht. Und damit können wir den Tagesordnungspunkt 2 dann auch abschließen. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 3, ein eher formaler Punkt. Es geht um die Abnahme des wissenschaftlichen Gutachtens zum Thema Haltung der vor der Berufswahl stehenden jungen Menschen und Auszubildenden zur beruflichen Bildung in der digitalen Arbeitswelt. Wir haben ja eine extra Sitzung dazu. Firma Zebralo GmbH und Co. KG. Sie haben das Gutachten und die Anhänge dazu als Kommissionsdrucksache 19/28/103 und 103a erhalten. Eine formale Abnahme durch die Kommission ist erforderlich, damit wir das Projekt abschließen können und dann auch die Voraussetzungen für eine Vergütung der Agentur vorliegen. Sie haben eine Beschlussvorlage erhalten als Kommissionsdrucksache 19/28/105. Die Obleute haben sich in ihrer Besprechung am 9. September mit der Angelegenheit befasst und sind übereingekommen, dass nichts dagegen spricht, der Kommission das Gutachten heute zur Abnahme vorzulegen. Wir können jetzt in dieser WebEx-Konferenz keine klassische Abstimmung vornehmen mit Handzeichen. Deshalb schlage ich folgendes Verfahren vor. Wenn Sie der Abnahme zustimmen, wenn etwas dagegen spricht, der Abnahme zuzustimmen, dann würde ich Sie bitten, sich jetzt bitte zu melden. Wenn Sie gegen die Abnahme sind, das sehe ich nicht. Das Sekretariat meldet auch nichts. Dann, wenn kein Widerspruch da ist, auch nicht im Chat, dann würde ich feststellen, dass es so beschlossen ist und das Gutachten damit abgenommen ist und die Zebralog GmbH vergütet werden kann. Danke sehr. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 4, der Einsetzung der Projektgruppe 7, Finanzierung der Aus- und Weiterbildung. In ihrer Besprechung vom 12. Februar haben die Obleute bereits festgehalten, dass die Projektgruppe 7 ihre Arbeit im September aufnehmen soll. Ich wurde gebeten, als Vorsitzender die Leitung der Projektgruppe zu übernehmen. Jetzt war beschlossen, dass wir die Projektgruppe tatsächlich heute einsetzen. Dann kann sie am 28. September die Arbeit aufnehmen. Dieses Vorgehen ist bereits mit der Kommissionsdrucksache 19/28/14 vom 5. November 2018 grundsätzlich beschlossen worden. Und die Obleute haben das, wie gesagt, in der Runde vom 9. September nochmal bestätigt. Deshalb ist jetzt hier kein formaler Beschluss erforderlich. Die Zusammensetzung der Projektgruppe wurde Ihnen mit der Kommissionsdrucksache 19/28/104 mitgeteilt. Das Dokument soll dann auch auf der Internetseite der Enquete-Kommission veröffentlicht werden. Den Vorsitz wird allerdings jetzt nicht ich übernehmen, sondern meine Nachfolgerin, die wir gleich unter Top 6 bestimmen wollen. Das also jetzt nachrichtlich. Wenn es hierzu keine Wortmeldungen gibt, dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 5, nämlich Verschiedenes. Ganz kurz zum Stand des Berichtes und zur Sitzung am 5. Oktober. Die Obleute haben sich in ihren Besprechungen am 1. und 8. Juli auf eine vorläufige Gliederung des Berichts als Living Document verständigt. Die Gliederung haben die Mitglieder der Kommission mit dem Obleutevermerk auch erhalten. Das Sekretariat hat, wie besprochen, in der sitzungsfreien Zeit einen ersten Entwurf gefertigt, der folgende Elemente enthält, nämlich die Einarbeitung der bereits vorliegenden Texte der Projektgruppen in die vereinbarte Gliederung, einen Entwurf des Abschnittes zur schulischen Berufsausbildung und zu den Erwartungen der jungen Menschen und auch einen Text zu den Lernortkooperationen. Wir wollen dazu jetzt in eine informelle Abstimmung dieses Entwurfs auf die Arbeitsebene gehen. Dazu wird es am 16. September, also am Mittwochvormittag, eine Sitzung auf Arbeitsebene geben. Der Entwurf wurde auch in die Fraktionen versandt. Falls sich aus dem Treffen am 16. September, also am Mittwoch, Klärungsbedarf gibt, werden wir uns in der Obleuterunde am 30. September damit auseinandersetzen. Und wir werden dann den Entwurf für die nächste Sitzung am 5. Oktober natürlich rechtzeitig Ihnen vorlegen und dann am 5. Oktober in der Sitzung über diesen Bericht beraten. Soweit zum Stand des Endberichtes in Anführungszeichen. Gibt es dann unter Verschiedenes Punkte, die Sie noch ansprechen möchten, unter Top 5 weitere Themen? Das sehe ich nicht. Dann würde ich jetzt zum letzten Tagesordnungspunkt kommen, nämlich zum Tagesordnungspunkt 6, nämlich der Bestimmung der neuen Vorsitzenden gemäß § 58 unserer Geschäftsordnung des Bundestages. Ich hatte Ihnen ja bereits mitgeteilt, dass ich den Vorsitz der Kommission aufgrund meiner neuen Aufgabe abgeben muss. Ich darf nur mal sagen, dass ich das mit einem
wirklich an der Tränenknopfloch sozusagen mache. Ich habe diesen Vorsitz sehr gerne inne gehabt und möchte mich an der Stelle wirklich nochmal ganz herzlich bedanken für die sehr, sehr gute Zusammenarbeit, die wirklich konstruktive Zusammenarbeit und das konstruktive und positive Miteinander in dieser Enquete-Kommission. Nach der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages ist in § 58 vorgesehen, dass die Ausschüsse ihre Vorsitzenden bestimmen. Diese Regelungen gelten analog auch für Enquete-Kommissionen nach § 74 der Geschäftsordnung. Und gemäß einer interfraktionellen Vereinbarung steht das Vorschlagsrecht für den Vorsitz in dieser Enquete-Kommission der CDU-CSU-Fraktion zu. Und deshalb bitte ich nun die Obfrau der CDU-CSU-Fraktion, Katrin Staffler, um ihren Vorschlag. Frau Staffler, liebe Katrin, du hast das Wort.
Das mache ich sehr gerne, lieber Stefan, aber nicht ohne vorher zumindest nochmal jetzt in der Runde auch unseren Dank auszudrücken, den Dank an dich, weil ich fand, dass das wirklich immer eine sehr hervorragende Zusammenarbeit war, die perfekt geklappt hat. Und neben dem, dass sie inhaltlich gut war, war sie auch noch menschlich unglaublich angenehm. Und es war immer eine große Freude, mit dir zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, ich kann das im Namen aller Obleute, Kollegen sagen, dass das wirklich immer alles super geklappt hat. Und man hat sich auf alles verlassen können, was wir mit dir besprochen haben. Insofern vielen, vielen Dank für deine Arbeit nochmal. Und das Einzige, was uns tröstet, ist, dass wir dich trotzdem als Mitglied der Enquete noch behalten dürfen. Das ist sehr schön. Und natürlich der Gedanke, dass das hoffentlich in der neuen Konstellation dann genauso gut funktioniert. Insofern, also Stefan, vielen Dank an der Stelle von meiner Seite. Und dann darf ich sozusagen meines Amtes walten an der Stelle und vorschlagen, den Vorschlag, den die Union sozusagen auserkoren hat. Die Fraktion hat am 8. September eine Nachfolge bestimmt für dich und als Vorsitzende der Enquete-Kommission benannt unsere Kollegin Antje Letzius, die ja auch schon von Anfang an dabei ist und in den Themen drin. Insofern schlage ich die Antje Letzius vor für den Vorsitz und freue mich dann auch schon auf die Zusammenarbeit. Dankeschön.
Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Katrin Staffler, für den Vorschlag, auch nochmal für die freundlichen Worte. Ich habe ja meinen Teil schon gesagt, herzlichen Dank auch nochmal an die Obleute für die wirklich sehr gute Vorbereitung, Strukturierung unserer Sitzungen. Und ich bin ja noch nicht aus der Welt und von daher alles Gute jetzt auch der Kommission im Folgenden. Ja, vorgeschlagen ist Antje Letzius für den Vorsitz der Kommission. Ich würde jetzt verfahren wie unter Tagesordnungspunkt 3 und schauen, ob es Einwände gibt gegen diese Nominierung im Chat oder per Wortmeldung. Das sehe ich nicht. Es gibt also keinen Widerspruch gegen den Vorschlag der Unionsfraktion. Dann darf ich dich, liebe Antje Letzius, fragen, ob du bereit bist, das Amt der Vorsitzenden der Enquete-Kommission berufliche Bildung der digitalen Arbeitswelt zu übernehmen.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Stefan, ich bin sehr gerne bereit, den Vorsitz zu übernehmen. Auch von mir nochmal ein sehr herzliches Dankeschön für deine hervorragende Arbeit, für wirklich das menschliche und freundliche gute Zusammensein in der Enquete-Kommission, und du hast alles sehr, sehr gut vorbereitet, und ich freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern der Kommission und ja, freue mich darauf und hoffe auf Ihre Zustimmung.
Ja, herzlichen Dank, liebe Antje Letzius. Ich stelle hiermit das Einverständnis der Kommission fest, dass Frau Abgeordnete Antje Letzius zur Vorsitzenden des Ausschusses bestimmt ist. Herzlichen Dank an die Mitglieder der Kommission und herzlichen Glückwunsch dir, liebe Antje, zur Wahl und alles Gute für die Amtsführung im Namen der gesamten Kommission. Das darf ich, denke ich, sagen. Und du wirst die erste Sitzungsleitung dann in der kommenden Sitzung am 5. Oktober übernehmen, wenn wir dann über den Bericht diskutieren werden. Das erste Mal, liebe Antje, alles, alles Gute dir und der gesamten Kommission. Ja, falls es dann keine weiteren Punkte gibt, würde ich nun die Sitzung schließen. Ich darf Ihnen allen einen guten Tag noch wünschen, eine gute Sitzungswoche, und bleiben Sie vor allem gesund und freue mich dann auf ein Wiedersehen bei nächster Gelegenheit. Alles, alles Gute und auf bald. Das Sekretariat bitte ich, die Aufzeichnung zu beenden.